Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Hadert ihr eigentlich mit dem Älterwerden? Oder könnt ihr es gut annehmen? Macht es euch Angst? Seid ihr entspannt oder habt ihr noch gar nicht so darüber nachgedacht? Wie geht's der immer älter werdenden Gesellschaft, den Best Silver oder Golden Ages? Was hat das mit Graz und Florida zu tun? Ihr merkt schon, boah, das Thema bewegt und gibt einiges her, vor allem dann, wenn eine Frau zu Gast ist, die sich auf diesem Gebiet sagenhaft zu Hause fühlt und auskennt. Wo und wann auch immer ihr uns jetzt zuhört. Danke dafür. Schön, dass ihr da seid und erzählt's gern auch anderen von diesem Podcast. Wir haben uns darauf geeinigt, jetzt geht's los.
Jetzt wirklich.
Bevor wir nämlich alles irgendwie, gerade schon die ganzen wichtigen Sachen dann nicht aufgenommen sind, nicht hier drinnen in mein Kastel, das geht ja nicht. Also ich muss jetzt wirklich auf Rekord drücken.
Ja, bitte, gehen wir's an.
Es ist halt soweit. Wow. Trommelwirbel.
Genau, heute gehen wir's an.
Zu Gast ist die Frau Professorin, Doktorin Ulla Kriwanek. Ich kann es gar nicht glauben.
Dass wir es geschafft haben, gell?
Ja, dass wir es geschafft haben.
Ja, ja. Wir haben es oft versucht, ja. Auch mit den Frauenpower.
Ja.
Female Power, wie habt ihr es genannt gehabt?
Female Voice Power. Voice Power, genau. Und im Zuge von, oder im Rahmen von dem starke Frauenformat, gell, genau. In Eibiswald. Da hat es vor 3 Jahren, ist schon wieder her, hat es nicht geklappt?
3 Jahre ist es schon her.
Oder länger? Na, 3 Jahre ist es her, ja, genau.
Puh, ja. Aber jetzt schaffen wir es.
Und jetzt ist es in einem ganz anderen Rahmen, nämlich zum Podcast. Du hast zugesagt und ich habe mich so gefreut, weil ja, wir haben eine gemeinsame Freundin und über die ist dann auch irgendwie der Kontakt gekommen zueinander. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, bevor wir uns vielleicht gar nie so persönlich treffen und persönlich gar nicht kennenlernen, jetzt schicke ich wirklich einmal die Anfrage.
Und du hast ja gesagt.
Es war mir eine Ehre.
Wow. Und mir ist eine Ehre, dass ich du sagen darf.
Ja.
Das ist die Ulla. Schön, dass du da bist. Du hast gut hergefunden.
Ich habe gut hergefunden. Das Handy hat mich hernavigiert. Und angeschrieben hat es auch gut. Also es hat gut funktioniert.
Passt. Das freut mich.
Eine Minute zu spät.
Ach, halb so tragisch. Du.
Das ist aber... Ist
bei mir sind vorher noch die Fetzen geflogen, weil ich die Zeit ein bisschen übersehen habe. Aber jetzt
sind wir da und jetzt landen wir im Podcast.
Genau. Um überhaupt mal so hineinzuwerfen für alle, die uns zuhören, wer du bist und was du tust. Du bist die Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung an der Universität Graz. Du hast Literatur- und Kulturwissenschaften studiert. Und mit Schwerpunkt Amerikanistik.
Genau.
Ja. Du bist auch stellvertretende Vorsitzende des European Network in Aging Studies und Autorin und Herausgeberin mehrerer Bücher zum Thema Altern und.
In einem langen Leben sammelt sich viel zusammen.
Gekommen. Ja, jetzt sind wir erst einmal 30, also was soll sich da viel zusammen sammeln?
30 C, D, E. Ein bisschen über 30.
Wow. Und du bist eine gebürtige Grazerin? Mhm. Ja. Und lebst jetzt in Anfes?
Nein, ich lebe in Andritz.
In Andritz. Andritz.
Das andere A.
Das andere A, genau. Aber du hast...
In Anfels, da ist mein Mann her. Ja, und da ist die Ulla Kriwanek auch daheim. Das ist ja das Lustige.
Das Allerbeste. Du bitte so gleich mal, wie ist das, wenn in einer Familie, wenn es in einer Familie 2 Ulla Kriwaneks gibt?
Die 2 Ullen, ja.
Die 2 Ullen.
Die andere Ulla war zuerst da, muss ich sagen. Mhm. Und die gibt schon, also als Ulla Kriwanek, ich glaube, ungefähr 20 Jahre länger als mir, oder 15 auf jeden Fall. Aha. Und dann habe ich mich sehr gewundert, dass es das gibt überhaupt und haben mir gedacht, das ist sehr originell, das mache ich jetzt auch. Und wie wir dann geheiratet haben, habe ich gesagt, ja, dann nehme ich den Namen meines Mannes an, was ich zuerst gar nicht zuvor gehabt habe, aber eigentlich habe ich das lustig gefunden. Und ich war auch so verliebt, dass ich es gefunden habe, Kriwanek ist der schönste Name der Welt überhaupt, den muss ich annehmen quasi. Und die andere Ulla hat es nicht gestört, also insofern gibt es 2, aber es gibt bei Kriwanek oft Dubletten. Es gibt da 2 Herbert Kriwanek oder 3 und 2 Fritz Kriwanek und so weiter. Also das hat sein müssen quasi. Er hat vielleicht gar keine andere nehmen dürfen wie Ulla.
Genau. Da hat es vielleicht ein paar zur Auswahl gegeben und dann hat es gesagt, nein, wenn dann muss er Ulla sein. Genau. Tut mir leid, was anderes geht nicht.
Weil wir haben nur eine.
Das ist echt
ja, es
cool.
Ist lustig und wir kriegen auch oft, jetzt hat sich schon ein bisschen eingebändelt, aber die andere Ulla, die Arnfelser Ulla zum Beispiel, kriegt manchmal oder hat Flugtickets gekriegt mit meinem Geburtsdatum, weil sie im Reisebüro halt nicht genau geschaut haben. Oder ich habe eine Gratulation bekommen oder Dankschreiben vom Landesschulrat für die Chorleiterinnen-Tätigkeit und mein Engagement. Und ich mir dachte, nur weil ich so ein bisschen Chor singe, finde ich schon nett, dass die mir jetzt schreiben. Und dann bin ich drauf gekommen, vielleicht meinen sie gar nicht mit. Und das war tatsächlich die andere Ulla gemeint. Aber sonst kommt es wenig zu Verwechslungen.
Und sie hat sich über die Flugtickets gefreut? Und
nein, der Herbert ist noch, ihr Mann ist noch drauf gekommen und das ist auch zum Tausch. Das geht nicht. Ja, also sie hat es bestört, aber sie haben die falsche Person erwischt einfach. Ja. Es gibt keine großen Verwechslungen. Nur manchmal lustige, weil die andere Ulla hat ja 3 erwachsene Kinder, also die viel älter sind als meine, unsere Tochter. Und der David ist schon 30 und ich bin 50 und das geht sie ja schon aus. Und, und der war auf der Uni und der ist immer gefragt worden, ist deine Mama die Ulla? Und er hat immer gesagt, ja. Aber da war dann auch klar, dass die unterschiedliche Leute meinen. Auf der Uni haben sie natürlich mich gemeint und er hat aber seine Mama gemeint.
Es ist herrlich.
Also es sind ein paar lustige Verwechslungen.
Ja, vor allem, wenn es in einer Familie ist, ist echt witzig.
Ja, bei mein Bruder hat eine Inge geheiratet und David heißt die gleich wie meine Mutter. Beide heißen Inge Gattler. Also gibt es auch 2 davon. Ja, ja. Aber ist Alois Kiefer, ist das nicht da verdoppelt? Ich
genau, gedacht, das der muss der Vater Schwiegerpapa sein, ist der Alois Kiefer und, ja, das ist so. Und der Louis ist auch der Alois Kiefer.
Ja, ja. Und ich habe zuerst nicht kombiniert, dass, also ich weiß schon, dass Louis Alois, aber habe ich zuerst gebraucht und habe mir gedacht, das ist vielleicht sogar der Vater.
Und der Louis hat sich einen Holzmann gesucht, ja, also mich, weil
Kiefer.
Wegen Kiefer schon mal was super zusammenpasst. Und weil der Louis Kiefer in der Schule einen Hans Holzmann,
Hansi Holzmann
als Lehrer gehabt hat. Ja. Und Musikkollegen, die Holzmann geheißen haben. Und dann hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, du, da brauche ich einen Holzmann als Frau.
Das ist, wenn man Kiefer hast, geht es fast nicht anders, gell?
Ja. Nein, das ist wirklich das Passendste, was sein hat können. Das ist so cool. Bitte, schau, jetzt haben wir das mit dem Namen gleich mal alles geklärt.
Klar, genau.
So, passt, alles geklärt. Du und Eibiswald, verschluckt es dich ab und zu her?
Ich war tatsächlich nur kurz in Eibiswald, ab und zu mal, ja, aber nicht bewusst so wegen Eibiswald.
Die Gäste, die, muss ich so jetzt vorausschicken, die Gäste, die ich mir einladen, haben ja irgendwie Bezug zum Schilcherland. Unser Bezug oder dein Bezug, kann ich sagen, bin ich.
Ja,
bin
absolut.
Ich und unsere gemeinsame Freundin. Gell? Das ist der Bezug.
Das ist der Bezug,
den du daher hast. Ja. Ja, genau. Und auch, weil ich weiß, du magst schon gern einen guten Wein, oder?
Ja, und inzwischen zähle ich auch den Schilcher zum guten Wein.
Ja, da schau her. Was für ein Zufall.
Ja, mag ich sehr gerne. Ich mag alles eigentlich sehr gern, was gut ist.
Ja, du geht es uns genauso. Und das ist jetzt schon ein sehr, sehr gutes Stichwort, würde ich finden.
Ah.
Louis.
Schau.
Louis,
ja, der Schilcher, da mag ich sehr gerne. Ich mag alles, alle Formen von Schilcher, Spritzer, Frizzante, Trüffel. Ist was Feines, der Schilcher.
Ja. Baby, reiß den Schilcher auf.
Die schöne Fahrt, muss man sagen.
Ja.
Der Schiller ist das?
Genau.
Oh, danke schön. Und auch eine Hausmarke,
richtig,
wie man am Logo sieht, am schönen.
Genau. Danke, Louis.
Danke, wie es auch klingt. Das klingt ja mit, gell? Das hört man dann ja auch im Podcast, das Einschenken.
Ja, und das mag ich gerne. Das macht da einen guten, klar, gute Lust und eine gute Stimmung.
Ja.
Und vielleicht ja auch diejenigen, die uns zuhören. Ich würde ja grundsätzlich empfehlen, wenn sich jemand den Podcast anhört, geht am besten mit einem Schluckerl Schilcherwein, oder? Und
genau,
wir müssen die Leute ein bisschen da jetzt auf den Guster bringen.
Genau, wir lassen jetzt Zeit, ein Gläschen zu holen. Prost.
Ja, genau.
Und dann geht es wieder weiter.
Genau, dann wieder Platz nehmen, ja, einen Schluck trinken und weiter zuhören.
Es ist echt fein, einen Schilcher zu haben in der Gegend, wo er herkommt.
Mhm.
Und jetzt sieht man nicht mehr so viel, weil es gerade ein bisschen finster geworden ist. Aber bis vor kurzem hat man noch die wunderbare Aussicht von eurem Hofladen genießen können.
Ja.
Durch das Panoramafenster, das auch wirklich schön ist. Und das fühlt sich wirklich sehr gut an, da heute zu sitzen und
gut
dir Schilcher zu trinken.
Danke, das ist mir auch sehr total. Ist schön.
Prost,
ich habe so lange drauf gefreut.
Prost.
Auf die Zeit, die wir jetzt verbringen dürfen. Liebe Ulla, ich habe vor mir aufgebreitet ein paar Zetteln, weil ich so in der Vorbereitung in den letzten Tagen, Wochen, sind mir immer wieder Dinge eingefallen, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich dir unbedingt fragen. In der Richtung möchte ich reden mit dir und dort möchte ich auch noch was erfahren, weil es gibt so viel und das Thema, in dem du unterwegs bist und dein berufliches Leben ausfüllt, finde ich total spannend. Und in der Vorbereitung hat es wieder eine Verknüpfung gegeben zum Jahr 2013. Da hat es nämlich in Graz eine Wanderausstellung gegeben zum Thema alternative Frauenbilder. Und ich habe das in mein Büro herausgekramt. Und das ist so klasse, dass es da jetzt so eine Verknüpfung gibt. Auch, weil mir das Thema älter werden, Altersbilder, was macht es mit an? Wie wird man als ältere Person, als älterer Mensch in der Gesellschaft heutzutage wahrgenommen? Das ist ein Thema, was interessant ist. Mhm. Und vermutlich ist es nicht so interessant. Also für mich war es nicht interessant, wie ich 20 war. Und es war auch nicht so interessant, wie ich 30 war. Das ist erst mit der Zeit gekommen, dass ich mir Gedanken gemacht habe darüber. Was passiert mit mir im Laufe der Jahre? Was passiert in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis? Was kriege ich mit in der Gesellschaft auch? Ja, und jetzt würde mich total interessieren, deine Tätigkeit am Zentrum und deine Forschungsarbeit. Worum dreht sich das? Was ist das genau? Was macht deinen Beruf zu dem, was er ist?
Es ist gar nicht so konventionell zu sagen, ich bin Alternswissenschaftlerin. Die meisten können damit gar nicht so viel anfangen. Aber wenn man sagt, ich arbeite im Bereich Gender Studies zum Beispiel, dann ist es allen klar, dass man quasi Literatur oder Kultur oder eben Medien durch die Perspektive von Gender anschaut. Mhm. Das Gleiche mache ich mit dem Altern. Ich schaue mir einfach an, wie ist das Altern dargestellt in Texten und Filmen, vor allem in den amerikanischen, nordamerikanischen. Ich bin sehr viel in der Kanadistik unterwegs. Mhm. Also kanadischer Film und kanadische Literatur ist das, womit ich mich eigentlich am meisten beschäftige.
Ja.
Und da interessiert mich einfach, wie stellen kanadische Autoren und Autorinnen das Altern über den Lebensverlauf hinweg dar? Und vor allem, was verändert sich in den Charakteren? Also ich komme wirklich aus der Literaturwissenschaft ursprünglich. Und ich hatte da das Glück, Kolleginnen kennenzulernen, die sich auch mit Literatur beschäftigt haben und mit Film und so weiter. Und wir haben dann dieses European Network in Aging Studies auf europäischer Ebene, dieses europäische Alternsforschungsnetzwerk, gegründet. Und da bin ich dann immer mehr in diese Richtung auch Soziologie gerutscht und in die Frage von, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn wir altern, was ist der demografische Wandel, weil alle Publikationen jetzt medizinisch, soziologisch fangen an mit, im Jahr 2050 werden so und so viel Prozent der Menschen so und so alt sein. Ja, ja, aber was heißt das? Mhm. Was bedeutet es, alt zu sein? Ja? Und was schockierend war für mich, war dann ein Einzelerlebnis. Als ich in der Gegend vom LKH Graz unterwegs war, habe ich auf dem Auto ein Pickerl hinten drauf gesehen, ich bremse auch für alte Weiber.
Okay.
Also so wie das, ich bremse auch für Tiere und ich bremse auch für alte Weiber. Und da habe ich solche Dinge gesammelt und habe mir eben gedacht, diese Altersfeindlichkeit, diese Alltägliche, die Witze, die man vor allem über alte Frauen, aber auch über alte Männer, aber mehr noch über die Frauen macht, und diese Abfälligkeiten und das silberne Tsunami, über den man spricht zum Beispiel, ja, wo man Alter mit einer Katastrophe gleichsetzt. Mhm. Wie kann so ein Altersbild überhaupt, wieso machen wir das? Und wie können wir leben mit sowas, wo wir unsere eigene Zukunft, aber auch einfach die Menschen, die älter werden, so abwerten damit?
Mhm.
Und das ist dann auch ein Thema geworden. Also Alternswissenschaften waren vor 15 Jahren noch nicht wichtig, aber es ist eben, hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und jetzt ist es eben wirklich so, dass dieses Zentrum, das ich vor einem Jahr gründen konnte mit Kollegen und Kolleginnen, dass das voll eingeschlagen hat in Graz, aber an der Uni Graz, auch international, sind wir da halt ganz gut im Trend und ganz gut voran, weil wir halt einfach das Thema beackern und beforschen, sozusagen ein bisschen entgegenhaltend diesem erfolgreich Altern und alterslos sein und Schönheitswahn Trip und dem sagen, es geht nicht darum, ewig alt zu werden und ewig zu leben. Das ist nicht das, was das Leben ausmacht. Aber wie können wir auch als alte Menschen ein würdevolles Leben haben? Es geht uns auch um die Frage von gutem Sterben. Es geht uns auch, also das natürlich behandeln wir auch, Kollegen vor allem, denen geht es so um Sterben, Tod und Trauer von den Schwerpunktsetzungen her. Mir geht es beim Altern aber nicht nur um dieses Verfallsnarrativ. Das ja. heißt, immer ab 50 wird oder ab 40 geht's oder bergab. Was auch immer geht es ja. bergab. Das ist etwas, was wir als, oder was ich persönlich als gesellschaftlich, kulturell konstruiert ansehe. Und das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das ist so, wie wenn man sagt, biologisch gesehen gibt es ein Alter, man ist halt 40, 50 chronologisch gesehen eben so und so, aber die Zuschreibungen, die man zu dem Alter macht, wie ist wer der 30 ist, wie ist wer der 50 ist, die sind kulturell geprägt. Ja?
Ja.
Also das ist so, wie wenn man sagt, Frauen können nicht einpacken oder Frauen können nicht Mathematik oder Männer können nicht kochen, der versaut man die Küche die ganze Zeit. Das ist ja eine Zuschreibung, die überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt, die aber einfach ein kulturell gelerntes Wissen ist. Mhm. Und beim Altern sind da ganz viele solche Zuschreibungen unterwegs, die unhinterfragt sind, die man bei in Fragen der Geschlechterrollen schon längst über Bord geschmissen hat. Ja. Mhm. Wir wissen, dass das nicht stimmt, dass Mädchen in Mathe schlecht sind. Ja, das kommt woanders her, diese Idee. Aber dass Frauen zum Beispiel, dass alte Frauen zum Beispiel jetzt langsamer sind oder eben nicht mehr wissbegierig sind und so weiter und nichts mehr können und abgewertet werden, das ist naturalisiert, das ist normalisiert, das glauben wir ja wirklich. Mhm. Dass jemand mit 70 sagt, ich fange jetzt noch zum Klavierspielen an oder ich will jetzt Gitarre lernen, das wird fast ein bisschen belächelt. Ja. Dass man aber jederzeit im Leben sich noch was neu machen kann, wenn man gesund ist und wenn man einigermaßen die Möglichkeiten hat. Das ist natürlich auch eine Frage von finanziellem Background, was man machen kann.
Genau, und von Möglichkeiten, die einem geboten werden, die man nutzt, die man sieht und sich traut auch. Ne?
Genau, was man sich zutraut. Und was man sich zutraut, hängt natürlich oft damit Geschlecht zusammen. Aber man kann Alter, man kann Gesundheit, man kann aber auch Frage wie Geschlecht oder Klassenzugehörigkeit, Schichtzugehörigkeit nicht trennen voneinander. Die Dinge hängen zusammen. Mhm. Eine arme, alte Frau zum Beispiel, die jetzt wirklich unterprivilegiert irgendwo lebt und einsam ist, die hat andere Chancen in der Gesellschaft als jetzt ein junger, reicher, weißer, gesunder Mann. Ja. Und die Kategorien hängen zusammen, die sind miteinander verwoben. Und das Altern ist aber eine wichtige Kategorie drinnen.
Ja. Mich interessiert total, weil du gesagt hast, dass diese Zuschreibungen mit einer Frau mit 30 muss das, mit 40 so und 50, gibt es da kulturelle Unterschiede? Und auch wenn du in der Welt unterwegs warst, an unterschiedlichen Plätzen der Welt, wird das anders gesehen? Gibt es da andere Zuschreibungen am anderen Ende der Welt? Dass man sagt, Frauen mit 40, gibt es das woanders auf der Welt anders? Oder, oder ist das so
herrschend? Da darf man gar nicht so weit schauen. Das ist also schon mal ein Stadt-Land-Gefälle. Wann hat man Kinder zu kriegen zum Beispiel? Wann hat man zu heiraten? Ist man mit 30 eine alte Schachtel oder mit 25, schon wenn man nicht verheiratet ist? Oder kann man einfach auch mit 70 noch heiraten? Ist das sozial akzeptabel? Also da kann man schon in Europa oder auch von mir aus in der Steiermark vielleicht schon beobachten, dass das nicht überall gleich ist. Wie es am anderen Ende, wo auch immer das ist, vielleicht Australien, da war ich noch nie, das weiß ich nicht. In den USA und in Kanada ist es ähnlich wie bei uns, weil wir haben ja eine sehr amerikanisierte Kultur, würde ich jetzt einmal sagen. Kann man schon sagen, dass es eigentlich ähnlich ist. Aber natürlich gibt es in Amerika andere Erzählungen vom Selbst oder andere, wie soll man sagen, durch diese individualistischere Kultur, durch diese Self-Made-Man-Idee, durch dieses Ich kann es schaffen, wenn ich wirklich will, gibt es vielleicht auch im Alter noch mehr Möglichkeiten zu sagen, ja, ich kann das selbst bestimmen, ich mache das jetzt. Das ist im Netz, das ist vielleicht ein bisschen stärker in Amerika noch ausgeprägt, dass man tun kann, was man will, wenn man will.
Ich denke jetzt gerade dran, also es gibt ja für mich nichts Klasseres, wie älter zu sein jetzt auch, weil noch nie in meinem Leben, also als junger Mensch, wirst vielleicht nicht ernst genommen oder so, oder dann nicht so viel wahrgenommen oder nicht so gehört oder nicht so gesehen.
Ja, so auch und von jetzt, Ages.
Ja, genau. Und ich denke mir jetzt so, als Ältere ist es so eine Freiheit, dass ich für mich bestimme, was ich tue. Ich brauche mir von keinem Erwachsenen, von keinem Erziehungsberechtigten und von keinem Lehrherrn oder Lehrfrau sagen lassen, wo ich hinkehre, wo mein Platz ist in der Welt oder in der Familie oder so. Und das ist das ein großes Plus und was Schönes am Ältersein, dass man so selber bestimmen kann.
Also in einem gewissen Alter wird einem das nicht abgesprochen. Aber bei Corona war es dann klar, plötzlich, wenn man 65 wurde, ist es einem abgesprochen worden, dass man einkaufen gehen kann, wenn man 65 ist, weil dann ist man ja schon eine vulnerable Gruppe. Ja? Also das ist eben, da sieht man, dass 65 auch so ein konstruierter Marker ist, statistisch gesehen natürlich wahrscheinlich gesundheitspolitisch relevant, aber diese Befreiung habe ich jetzt auch, ich bin vor kurzem 50 geworden. Aha. Und habe das auch als befreiend und als schön und als angenehm empfunden, da im Leben so gut angekommen zu sein.
Ja?
Das hängt natürlich von der individuellen Lebenssituation ab, mhm, denke ich mal, wie es einem geht mit einem bestimmten Alter. Mhm. Das macht nicht das Alter aus, sondern das macht aus, wie es einem gerade geht, wie man gerade unterwegs ist, was ist gerade passiert.
Und auch was man bis dorthin, so, bis dorthin vielleicht bis gemacht. Gemacht, ja.
Ja, genau.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast. Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Der Blick auf das Altsein, Altwerden, wie war das einmal so, dass ältere Menschen viel mehr geschätzt worden sind, auch, oder dass das ganz das Gegenteil war? Es gibt ja Kulturen, wo Kinder viel mehr wert sind als alte Menschen. Dann gibt es wieder Kulturen, wo alte Menschen so viel mehr wert sind und Kinder eigentlich gar nicht so viel wert sind. Es gibt ja alles. Ne? Und wie hat sich das so im Laufe der Evolution irgendwie so also entwickelt? Was ist da dein
Blick? Wir sind ja noch nicht so lang so alt. Ja? Dass wir jetzt wirklich so hochaltrig werden, das ist ja eigentlich eine Errungenschaft der modernen Medizin, der Hygiene. Zumindest bei uns jetzt da im Westen, kann man sagen. Und das ist ja ein großer Erfolg. Und trotzdem sagen wir, wenn man will nicht alt sein. Oder man sagt einfach, wir sagen ganz oft, ja, um Gottes Willen, das ist jetzt eine Belastung. Ja, was jetzt? Ja?
Ja.
Also es gibt eine einfache Lösung dafür, nicht alt zu werden, aber das will auch keiner. Ja?
Aber alle wollen lang leben, aber nicht alt werden oder so. Gell?
Genau, weil das Wort alt selbst ist ja schon, ich beantworte dann gleich die Frage, aber das Wort alt selbst ist ja schon so negativ bewertet. Ja? Also wenn man sagt, der ist noch gar nicht so alt eigentlich. Ne? Damit meinen, oder wenn man sagt, ja, also das Wort per se ist ja nichts Schlechtes, beim Wein sowieso nicht, ja, aber, oder beim Käse oder bei manchen Dingen, ist, oder bei Antiquitäten, das ist ja was Schönes.
Ja.
Aber man will nicht als alt bezeichnet werden, weil das ja mitschwingt, man ist nicht mehr modern, man ist nicht mehr fit vielleicht, man ist nicht mehr schnell genug, man gehört einfach nicht mehr dazu, man will natürlich jung sein. Ja. Aber zur Frage jetzt zurückzukommen, ich schweife ein bisschen ab. Da
kann super, gut.
Aber zur Frage zurückzukommen mit der... Wie ist das in anderen Kulturen gewesen? War das jemals anders? Ich glaube, das hängt ganz, ganz stark davon ab, wo jetzt oder wie lebt man. Ob das jetzt ein bäuerlicher Kontext war zum Beispiel, wo eine Großmutter oder Großvater im Familienkreis eingebunden war und auf die Kinder halt geschaut hat. Aber auch da war es nicht so einfach. Also manche Übergabeverträge haben bei einem Bauern gut ausgeschaut und manchmal ist man halt wirklich dann schlecht behandelt worden. Aber prinzipiell jetzt kann man schon sagen, dass jetzt... Mir kommt es so vor, und das ist auch so quasi in der Literatur drinnen, dass das erfolgreiche Altern jetzt in den Vordergrund getreten ist, so wie es vorher nie war. Also dass man leisten muss, diese Leistungsgesellschaft, dann produktiv sein, Konsument, Konsumentin sein. Solange man konsumieren kann und produzieren kann und solange man finanziell was wert ist, quasi, ist es ja okay. Und dann ist man eben nichts mehr. Mhm. Und das hängt gar nicht so sehr jetzt vom Alter ab, sondern eher von der körperlichen Leistungsfähigkeit. Also wenn ich pflegebedürftig bin, dann ist furchtbar. Ja? Alles bis davor, wenn ich jetzt 70 bin oder 80, wie mein Papa ist 80 und spielt nur immer Tennis, ist super fit benannt, der ist einfach ein sehr gesunder, vitaler Mensch. Und das ist alles kein Problem, da kann man gut 80 sein. Ja?
Ja.
Aber ein 80-Jähriger, der bettlägerig ist, ist ein gesellschaftliches Problem quasi. Ne? Mhm. Pflegenotstand und so weiter. Also ich glaube, es hängt nicht einmal so vom Alter ab, sondern eher vom körperlichen Zustand.
Mhm.
Aber natürlich ist das quasi so ein Wechsel in der Bewertung des Alters. Es hat aber schon auch im 16., 17. Jahrhundert Theaterstücke und Literatur gegeben, wo man satirisch überlegt hat, ob man nicht doch die Alten dann einmal wegtun sollte, quasi. Ne? Gerontizid, also Altenmord einfach. Da gibt es satirische Theaterstücke drüber. Ja, der Jonathan Swift hat ja geschrieben, ja, Hungersnot, essen wir doch die Kinder. Natürlich auch satirisch. Babys sind sehr zart, hat er geschrieben. Ist natürlich verdammt worden dafür.
Boah.
Und auch, dass man alte Leute ermorden sollte, da gibt es ja auch kulturelle Geschichten, narrative Geschichten, dass halt eben zum Beispiel jetzt die Inuit die Alten auf die Eisschollen gesetzt haben und raustreiben haben lassen.
Mhm.
Oder in Japan hat man es auf den Berg geschickt oder in den Wald. Ob das wirklich stimmt, ist nicht ganz klar. Aber dieses, dass das Alter eine Belastung ist, das Narrativ, diese Erzählung war immer da.
Mhm.
Trotzdem ist die Wertschätzung für Männer und Frauen ein bisschen unterschiedlich.
Oh ja. Ist mir im Nachdenken in der letzten Zeit nicht nur in der letzten Zeit, sondern überhaupt bewusst geworden. Also bei Männern ist ja auch so, dass man, die werden ja total interessant und schauen ja viel interessanter aus, dann auch, wenn sie alt werden und so. Und bei Frauen, ja,
das ist ein bisschen überwurzelt,
ein bisschen überwurzelt, genau. Boah, Haar können sie sich auch wieder mal färben, ja. Oder wenn ich jetzt einen Beitrag sehe auf ORF Steiermark, wo sie jetzt dafür plädieren, man darf sich auch die grauen Haare einfach so lassen, wie sie sind. Ist zuerst im Beitrag gesagt worden, aber dann haben sie schon gesagt, na, ganz Natur ist jetzt auch nicht schön, es wäre schon schön, wenn sie ein bisschen silbrig wären. Also nur graue Naturhaare zu lassen, ist dann doch nicht so schön als für eine Frau, gehört dann schon wieder was gemacht. Also das ist irgendwie so ein Widerspruch, ja.
Ich würde echt einmal interessieren, wie zum Beispiel, wenn man im Bus fährt oder im Zug, wie das ausschauen tät, wenn niemand Haar gefärbt hat.
Ach, klasse.
Das war bei Corona, befreiend. Am Anfang war es ja ein bisschen voll.
Ja, nicht nur die Haarfarbe, sondern auch überhaupt die Wucherungen.
Die Frisuren. Aber ja, das ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent jetzt, wäre interessant einmal zu fragen, wie viel Prozent jetzt zum Beispiel der Österreicherinnen haben gefärbte Haare jetzt. Als Jugendliche zwar schon oder auch dann färben graue Haare zum Beispiel. Ja. Das ist noch immer ein bisschen ein schwieriges Thema, glaube ich.
Ja. Ich finde ja, dass Menschen, je älter sie werden, immer schöner werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich da erst so richtig die Persönlichkeit im Gesicht widerspiegelt.
Ja, das kann gut oder schlecht sein.
Ja, genau. Manchmal sehr, sehr gezeichnet vom Leben, singt schon der Wolfgang Ampers, oder? Genau. Aber bei manchen, es fängt bei Schulkollegen, Kolleginnen an oder Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn man Fotos von denen sieht, wie die mit, keine Ahnung, 15, 16, 17 ausgeschaut haben, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, ist ja wurscht. Und dann als 40, 50, 60, 70-Jährige oder so, manche haben es wirklich verbessert. Denen war das Leben gut.
Ja, und das sind auch Frauen und Männer. Also beide, kann man das sagen. Wobei, ich glaube, jemand, der als alter Mensch schön ist, der war meistens als junger Mensch auch recht schön, oder? Also wenn ich so alte Models jetzt anschaue, denke ich mir oft, die waren als junge Frauen auch wunderhübsch. Ja, oder junge Männer. Ja. Aber ich weiß schon, du meinst das, glaube ich, so, dass das Alter die Menschen
so entpuppen,
dann interessant
so entwickeln,
macht.
Ne? So entwickeln, genau, ausgewickelt, ja.
Sozusagen eine neue Entwicklung des Selbst einfach, ja. Des Ich, ja. Ja, das glaube ich schon, dass wir immer mehr werden, wie wir sind.
Ja.
Quasi, ja. Also so, so ein Entwickeln zu sich selbst hin. Und das kann schön sein, ja. Und trotzdem ist das so schwer. Also da gibt es einen berühmten Aufsatz von einer amerikanischen Philosophin und Schriftstellerin, Susan Sontag, die eben diesen doppelten Standard des Alterns beschreibt, dass Frauen eben anders altern, weil es für sie auch eine körperliche, weil der Fokus so stark auf dem Körper ist. Viel stärker als bei den Männern. Das ist aus 1972 schon, also auch schon 50 Jahre alt, aber die beschreibt eben diesen doppelten Standard, dass Frauen da viel mehr leiden drunter, wenn sie altern, eben weil sie eben nicht mit Weisheitssymbolik bedacht werden und so weiter wie die Männer, sondern weil sie es vor allem mit Menopause, Wechseljahre, dann ist sowieso weg, ja, dann ist das ein Hitzewallungen zum Beispiel und so weiter, dann ist der Frauenkörper quasi ja nicht mehr gebärfähig und nicht mehr so attraktiv quasi. Das beschreibt sie halt so. Und dass es für die Männer schwerer ist. Und meine Studierenden jetzt, die sagen immer, das stimmt gar nicht, die Männer haben es jetzt auch so schwer. Also auch für die Männer scheint das Altern jetzt durchaus auch schwerer zu werden. Die müssen ja auch viel Körperarbeit machen. Die müssen sie jetzt auch schon enthaaren und was auch immer. Die müssen auch schon Bodywork quasi hart.
Völlig, ja, volles Optimieren von oben
Optimierung
bis unten.
Optimierung von
oben bis unten. Von innen nach außen, von außen nach innen, oben nach unten. Ja.
Richtig essen, also, richtig ausschauen. Also das ist schon sehr stressig jetzt, ja. Und das ist natürlich schon, ein bisschen kommt schon diese Idee dieses erfolgreichen Alterns, nicht? Und des aktiven Alterns, das ja von der EU propagiert wird, das von der WHO propagiert wird, die Dekade des gesunden, aktiven Alterns haben wir jetzt. Was ja nicht schlecht ist, ist ja gut gemeint.
Ja, aber es ist auch einfach sich nicht hinschauen trauen auf das, was wirklich ist, oder? Es ist für mich so das Gleiche, wie man verbannt hat im Laufe der Jahrhunderte, dass, keine Ahnung, die Leichenwegen werden immer moderner. Jetzt ist von außen ist kein einziger Bestattungswagen mehr erkennbar als Bestattungswagen, weil rausschaut wie ein großer Kombi halt. Und früher waren das Megakutschen der Tod ist, den hat man gesehen, wenn Leute gestorben sind und es ist ein Leichenzug gewesen und jetzt wird das alles total gedämpft, es wird so, man sieht es nicht und darum macht dann, das Sterben macht dann schon Angst und wenn es die älteren Menschen alle so fit sind, hey, dann sieht man ja auch nur das, weil man will das, und es hat halt, freilich baut man ab, weil das einfach zurückkehrt. Eine Rose ist auch nicht immer schön und der Blumenstrauß, der da hinten steht auf unserer Budel, der ist auch schon ein bisschen trocken und welch. Und es ist halt so, er hat noch ein paar Farben, aber er ist dürr. Und so ist es halt. Und es ist irgendwie, man will sich so ablenken und tut es so weh? Oder
ich glaub, wir haben
diese
schon
Endlichkeit
Angst
macht Angst.
Vor der Endlichkeit, ja. Ja, die haben wir halt einfach. Mhm. Und viel von der Altersendlichkeit kommt aus der Angst vor der Endlichkeit, ja. Glaube ich. Mhm. Und man will natürlich auch nicht Schmerzen haben und man will nicht leiden. Aber das kommt, das vermischt sich dann so und man denkt sich, alt werden ist gleich Leiden, ist gleich Vergänglichkeit. Das muss ja nicht immer mitschwingen. Ja. Mhm. Es kann eine Entwicklung zu was Positivem hin sein, zu was Neuem hin, zu einer neuen Energie, zu was hinter sich lassen und abschütteln und neu beginnen. Ja. Also ich glaube, dass man das auch sehen muss. Ich sage nicht, dass das nur das ist. Und auch dieses erfolgreiche Altern, das war ja so gut gemeint am Beginn in den 50er Jahren, wo die Mediziner ja nur negativ geredet haben. Und dann haben halt, also Altern war ja ganz schrecklich. Und dann sind aber amerikanische Mediziner drauf, also die haben gesagt, wir müssen dem was Positives entgegensetzen. Das kann nicht sein, dass man Altern nur so als Verfall sieht und haben dieses Successful Aging-Idee geboren. Und damit gemeint war, dass man wirklich erfolgreich im Sinn von auch gut leben kann im Alter. Betonen wir doch das einmal. Es war gut gemeint zuerst. Ja. Und jetzt hat sich das so hinentwickelt in dieses gesunde, aktive, erfolgreiche Altern. Und das ist das Schlagwort geworden. Was ist aber mit denen, die das nicht haben? Wer ist nicht erfolgreich? Die im Pflegeheim? Wer ist nicht mehr aktiv? Was heißt aktiv? Heißt das, dass sie 10.000 Schritte schaffen muss mit 90? Oder heißt das, dass es reicht, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sessel sitzt und die Socken strickt, die bei euch da liegen zum Beispiel. Das ist nicht aktiv. Ja. Wer bestimmt denn das?
Ja? Ja.
Und von dem darf man sich, glaube ich, nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass man so dem nach... Ja, weil es ist so schwer, einfach nicht dazu zu gehören.
Seinen eigenen Weg zu finden, wie möchte man selbst alt werden? Ich habe heute mit einer Freundin telefoniert auch zu dem Thema. Wie wünscht man sich denn selber? Ja. Und das ist jetzt auch vielleicht eine gute Überleitung, aber ich bin auf einen Film gestoßen, wo du dabei warst, auch bei der Premiere, oder überhaupt irgendwie daran beteiligt bist, jetzt nicht vom filmerischen Machen her, aber das ist eine schweiz-österreichische Produktion, The Bubble. Und das hat mich total fasziniert und mit Zipf total an, der ist noch nicht zu kaufen und der ist auch nicht mehr zu sehen. Ich bin da viel zu spät draufgekommen. Okay.
Es gibt ihn.
Genau. Ich habe es an deinen Lippen abgelesen.
Gibt es eine Möglichkeit, den doch zu sehen?
Oh, nein, wirklich. Das muss, also den stellen wir großartig vor. Ich habe nur den Trailer gesehen. Und der hat die Premiere gehabt am 7.10.21 im Kiez Royal Kino in Graz. Mhm. Und du warst da dabei. Genau. Und da geht es darum, um diese amerikanischen Silver Ager. Es braucht ja dann immer diese tolle Bezeichnung. Ne?
Genau. Nur Aging allein reicht nicht.
Nein,
Silver oder Golden oder Successful.
Oder Best Ager.
Genau, die Best Agers sind da.
Genau. Und die genießen ihren Ruhestand, wenn man es so nennen möchte, in der weltgrößten Seniorensiedlung. Und die ist in Florida, in Zentralflorida. Mhm. Und also von dieser Website, wo ihr die Informationen jetzt her habt, das sind damals noch gestanden 130.000 Personen. Das ist aber immer am Wachsen. Gell? Mhm. Und ich habe es heute auf Google Earth auch noch mal angeschaut. Das ist ein mächtiges Gebiet.
Es ist irre.
Du erzähl was über den Film, worum geht es da, was ist das? Mhm. Und es ist abartig fast ein bisschen.
Ja, die Regisseurin, die Valerie Blankenbühl, die ist immer Schweizer, österreichische Filmmacherin. Mhm. Preisgekrönt, eine junge Frau, total coole Frau. Und die wollte zuerst einen Film über Kreuzfahrtschiff machen und über, ich glaube, alte Menschen dort auf den Kreuzfahrtschiffen. Und dann ist es aber irgendwie nicht gegangen und dann ist sie auf diese The Villages, heißt das dort, gekommen, wo eben ca. 150.000 Menschen leben, alle über 55. Also man muss dort, wenn man ein Paar ist zum Beispiel, muss mindestens einer über 55 sein, um dort einziehen zu dürfen. Mhm. Und wie das entstanden ist, da gibt es ja mehrere davon in Amerika. Das ist nicht das Einzige. Und ich war in Arizona einmal und habe dort auch dazu geforscht und geschrieben.
Okay.
In Sun City, das ist ähnlich in Arizona. Genauso ein Umweltwahnsinn wie in Florida natürlich. Da wohnen tatsächlich Menschen aus den ganzen Vereinigten Staaten in mehr oder weniger identischen Häusern in einer künstlich erbauten Stadt in einem Sumpfgebiet, die dort einfach ausgerollt wird. Und dort ist es so wie ein ewiger Urlaub quasi. Also die werden dort bespaßt, Die haben dort ihre Golfwagerl, mit denen sie herumfahren, weil Auto geht nicht. Das ist verboten quasi. Oder man sollte nicht mit dem Auto fahren, es geht schon auch, weil es ist praktischer mit dem Golfwagerl. Es ist in Florida ja sehr viel sonnig und sehr warm und sehr angenehmes Klima. Und da wohnen die eben und ziehen sich aus dem, was weiß ich, kalten Minnesota, aus dem Schnee von Upstate New York zurück ins sonnige Florida und genießen dort für immer quasi ihren Ruhestand, den wohlverdienten nämlich, weil sie haben ja wirklich kackelt dafür und viel gespart. Und das ist gar nicht so teuer, jetzt dort ein Haus zu kaufen, das war überraschend eigentlich. Da kaufen sie sich halt ihr Häuschen in diesen langen, identisch ausschauenden Straßen und haben dann dort eben am Abend eine Karaoke-Bar, ein Tanzvergnügen, Golfplätze ohne Ende, ich weiß nicht, wie viele hunderte Golfplätze dort sind, Fitnessstudios, also es ist sozusagen ein aktives Altersresort. Eigentlich wie ein Ressort, wie eine Riesentherme, kann man sagen. Und die haben dort, ich bin da ein bisschen ambivalent, und das ist ja das Coole an dem Film. Der Film ist nicht ein Film, der mit dem Finger auf diese depperten Leute zeigt, die so dort wohnen, sondern man kriegt sogar ein bisschen ein Neid. Man denkt sich, ja, eigentlich schlecht ist das nicht, ja, warum denn nicht? Und die trinken dann dort gemeinsam ihre Cocktails. Außerhalb wird dann gesagt, was die dort saufen, ist einfach unglaublich. Aber das sind natürlich wohlhabende Upper-Middle-Class-Americans. Große Trump-Wähler-Anhängerschaft, also ich glaube 90% sind Trump-Wähler dort, was es für mich allein schon unerträglich machen würde, dort zu leben. Und die sind wirklich, also der Waffenbesitz dort ist irre einfach. Die zahlen in Arizona, weiß es jetzt von den Villages, weiß es nicht, keine Schulsteuern, weil sie sagen, wir haben ja keine Kinder, warum sollen wir für die Schulen zahlen? Also das sind eine richtige hedonistische, wenn man es negativ sehen will, eine absolut hedonistische, egoistische Wohlfühlgemeinschaft dort. Und sogar, man muss sich vorstellen, wenn jemand Krebs hat, weiß man das gar nicht. Wie toll ist denn das? Wenn jemand krank ist, das kriegt man gar nicht mit. Man gut, sieht das den Tod bei uns aber nicht. Auch, ne? Also ja gut, das hat man bei uns auch tabuisiert.
Weil krank sein aber oder krank so schwer sein, krank sein, da redet man nicht drüber.
Das ist
nicht gut. Ja.
Genau, und das wird dort tabuisiert und der Rettungswagen fährt auch ohne Blaulicht und ohne Folge dann 100 rein, damit man nicht mitkriegt, dass wer abgeholt wird zum Beispiel. Es wird also heimlich gestorben und heimlich ist man krank, weil man damit sich nicht beschäftigen will. Natürlich auch Schönheitschirurgie ist dort verbreitet. Aber das Interessante am Film ist, der porträtiert das sehr kritisch, aber trotzdem nicht verurteilend. Und das finde ich eben so cool dran, weil der auch aufzeigt, naja, wie wollen wir eigentlich wirklich alt werden? Was will man?
Ja.
Wir zeigen zwar leicht, das ist halt der typische österreichische Anti-Amerikanismus, man zeigt leicht mit dem Finger auf die blöden Amerikaner, aber andererseits geht man schon raus mit dem Nachdenken, ja, wie werden ihr mal alt werden? Wer schaut denn auf mir mal? Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Natürlich abgesehen davon, dass das ein ökologischer Wahnsinn ist, ja, weil die dort wirklich die Sümpfe trockengelegt haben, die Natur verwüsten, davon die Bulldozer durch das Gebiet, wo andere Leute wohnen. Die kaufen denen die Häuser dort ab, meistens halt auch Schwarze in der Gegend, aber auch Weiße. Und es werden auch Leute von außerhalb interviewt, die dann kritisch Stellung nehmen zu diesen wahnsinnigen Kolonisatoren, die da einfahren und denen alles abkaufen.
Genau, und das, wird, das noch größer zu machen. Gell?
Sicher,
und alle anderen
also zu vertreiben. Gell? Sie vertreiben die anderen. Es ist ein riesiges Geschäftsmodell. Wo sich halt quasi reichere Leute einen guten Lebensabend sichern. Und der Film stellt es aber behutsam dar und die Regisseurin, mit der habe ich längere Interviews gehabt, auch in Wien haben wir den Film gemeinsam vorgestellt, dann, da habe ich sie dann eben interviewen dürfen und da habe ich gesagt, wie hast du das ausgehalten, mit diesen Leuten zu leben, die so einen Trump-Pickerl überall haben und so ihre Waffen herumzeigen und sagen, ja, um unsere Enkel wollen wir uns eh nicht kümmern, das ist super, wenn wir die einmal im Monat sehen, das reicht aber auch, wir haben ja auch noch ein Leben. Ja? Und sie hat gesagt, das war echt interessant, weil sie sind mit einem kleinen Kind dorthin gezogen und sie haben die wirklich gern gehabt. Sie haben dort gewohnt bei denen, sie haben dort für die Filmaufnahmen, es war eh schwierig genug, dort drehen zu dürfen, weil es ja alles kontrolliert ist. Auch dann die Medien werden dort drinnen kontrolliert. Also da gibt es eine Radiodauerbeschallung von einem extra für diese Villages gemachten Sender.
Okay, also wirklich der
Bubble. Fox News, das
absolut.
Ist die Bubble. Das ist ein
volle
abgeschlossener,
Blase.
Wie das werden der Film schnell.
Ja, mit dem Jim Carrey.
Mit Jim Carrey,
wie
fällt es nie
der Moon, nein.
Ah, ist ja wurscht, aber fällt uns schon noch ein.
Ach.
Wo der in dieser Blase lebt und nicht weiß, dass er dauernd eigentlich
ist, gefilmt wird. Film, ja.
Genau, und dieses Gefühl hat man dort. Ja. Es ist eine durchorchestrierte Welt, wie Disney World quasi, in der die leben für die alten Menschen eben, die dort nicht alt sind, weil sie ja kein Jung sehen. Also es gibt ja das andere nicht.
wo man sie vergleichen müsste.
Wo man sie vergleichen müsste. Mhm. Sind dort ja alle alt, glauben
ja.
sie halt.
Ja, also ist vergleichbar sie nur mehr in der eigenen Generation, ne?
Genau.
Oder mit denen, die noch älter sind vielleicht.
Denen, ne? die noch älter sind. Und das finden die dort auch, die eine Interviewpartnerin sagt das auch so wohltuend, dass man keine jungen, schönen Frauen sieht zum Beispiel. Ja. Ja. Dass die alle Falten haben da oder alle schon älter ja. sind. Ja. Natürlich auch unterschiedlich, aber inzwischen, man muss ja darf nicht vergessen, dass zwischen 55, also dem Einzugsalter dort, und jetzt 90, 100 ist ja auch noch einmal eine große Zeitspanne.
Schon,
ja. Und das ist ja nicht alles die Alten. Die sind ja auch individuell ganz verschieden.
Ja.
Genau wie alle überhaupt individuell verschieden sind. Aber das Alter ist eben nicht so eine homogene Gruppe. Das sind ganz verschiedene Leute und so ist es halt auch dort. Nur, dass halt alle Trump-Wähler sind, die meisten halt. Mhm. Und ja, ist ein guter Film, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das ist echt sehenswert.
Unbedingt, den möchte ich unbedingt sehen.
Ja. Ja,
du hast einen Truman Show.
Genau.
Genau, danke. Danke, Luise. Wir haben heute das Telefonat mit einer Freundin, wo wir gesagt haben, hey, wie wollen wir das einmal haben, wenn wir alt sind?
Ja. Ja?
Und wäre es nicht glas, wirklich gemeinsam irgendwie sich ein Haus vielleicht hinstellen zu lassen, das altersgerecht ist, wo du alles gut erreichst, auch wenn es ist mit einem Gehwagel oder mit einem Rollstuhl oder wie immer, einfach so barrierefrei und miteinander, mit dem Freundeskreis, mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, dass man das Haus zieht dann und sich dann miteinander Betreuung leistet, ja, dass man einfach in Vorsorge in die Richtung betreibt, ne? Und wäre das nicht glas? Ich meine, hast du da schon Beispiele auch? In Europa gibt es das?
Ja,
wo wird das gemacht?
Das gibt's.
Warum gibt es das bei uns noch nicht? Warum sind bei uns so diese...
Ja, aber wir haben natürlich schon hauptsächlich noch die Altersheime im Kopf, weil die noch, die prägen uns halt einfach. Also dieses Schreckgespenst-Altersheim vom Siechenhaus außer quasi, dass man da hin muss. Ja. Ist halt oft auch so, ja. Aber dieses Neudenken von Wohnmöglichkeiten gibt es oft. Also da gibt es einige Modelle schon. Und wir haben zum Beispiel jetzt ein Projekt gestartet gerade, das heißt so ein Caring Communities Projekt, Caring Living Labs heißt das. Aber der Ansatz ist der Caring Community, dass eine ganze Gemeinschaft Sorge trägt füreinander. Mhm. Und das kann natürlich auch in einem Wohnbereich sein. Und es gibt ja in Graz zum Beispiel in der Nähe von St. Peter gibt es auch so eine Siedlung, wo sie mehrere Leute noch als jüngere Leute zusammengeschlossen haben, kollektives Wohnen quasi. Die haben das auch gut getrennt und gut strukturiert, aber die wissen auch, dass sie dort gemeinsam alt werden und dass sie vielleicht sich auch eine Pflege einmal gemeinsam leisten werden. Und diese Ideen, gemeinsam zu wohnen, die werden auch auf der TU Graz jetzt von Andreas Lichtblau, der ist ein Architekt dort und Professor für Wohnbau, mit dem arbeite ich viel zusammen und wir tun oft gemeinsame Diplomarbeiten betreuen. Mhm. Also in meiner Lehre mache ich viel Literaturwissenschaft, da ist das nicht so relevant. Aber diese Filme, die Kurzfilme, die Texte, das darüber diskutieren, interessiert die Architekturstudierenden. Weil mich interessiert, wie sind die Altersheime, die Wohnmöglichkeiten in den Filmen gebaut.
Ja.
Und dann nehme ich die Architekturstudierenden her und sage, helft mir da bitte mit der Analyse.
Genial.
Und die stellen dann ihre Diplomarbeiten vor und sagen zum Beispiel, habe ich vor kurzem gehabt, die ist aus Slowenien gewesen, sie wohnt in der Nähe von Maribor im Haus ihrer Großeltern und da gibt es ganz viele Häuser, wo die Großeltern jetzt alle aussterben quasi, also die werden verlassen. Das ist ein verlassener Landstrich kurz vor Maribor oder kurz nach Maribor. Und sie hat sich überlegt, das wäre doch ein super Modell, dass man dort so Freunde, befreundete Paare, Freundinnen, Männer, Frauen, wurscht wie, zusammenholt in so ein Haus und sagt, gut, das ist jetzt so ein Häuschen, wo man selber gestalten kann, wo man gärtnern kann, wo man so eine Mini-Wohneinheit halt quasi hat, wie betreutes Wohnen.
Ja.
Und die gestalten sie das schon frühzeitig selbst und wohnen dann eben gemeinsam dort und man kann dann auch Pflege sozusagen dort einquartieren, wo man sagt, ja, dann auch eine Wohnung dort, eine gescheite. Ja. Und je nach Pflegestatus halt so oder so. Aber die Schwierigkeit ist halt, dass man nicht weiß, wie es am geht. Wenn man das jetzt plant, sagen wir mal, plant das mit 50.
Ja,
danke. Also ich kann mir schon vorstellen, wo ich einziehe.
Du, bei uns, wir planen da ein paar Sachen.
Ja, es ist halt schwierig, wenn man nie weiß, was in dem Leben erwischen wird. Nicht? Man kann sowieso für wenig planen. Aber was du ansprichst, diese Barrierefreiheit, die ist ja für alle gut. Und es wird immer gesagt, das ist so viel teurer, barrierefrei zu bauen. Das muss nicht unbedingt stimmen. Und das ist aber für alle sinnvoll. Und wenn jetzt, das kann für ein Kinderwagen gut sein, es kann für einen Rollstuhl oder für einen Rollator, das ist für alle fein, wenn es breit genug ist, wenn es Platz hast.
Ja.
Und da passiert jetzt schon viel Umdenken, auch in der Architektinnen-Ausbildung, dass die einfach nicht mehr dieses krankenhausartige Altersheimmodell denken, das halt ganz effizient ist.
Ja. Weil, also ich würde mir wünschen, auch, dass ich auch als alte Frau wenn ich pflegebedürftig bin, selber, ich würde selber gern bestimmen können, wann ich mein Frühstück kriege.
Genau, das ist also ein Thema in den Altersheimen. Ne?
Wann ich duschen gehen mag, wann ich mein Nachmittagsjausen kriege, also das wäre schon schön. Und natürlich ist es klasse, versorgt zu sein und dann auch diese Routine vielleicht zu haben, um die Uhrzeit ist das und das und das, ja. Aber das erinnert mich dann auch sehr an The Bubble, wo dann so bestimmt wird, wie es zu sein hat, ja. Ich würde das total gern selbst bestimmen dürfen auch, aber das geht halt auch nur, wenn es da ganz was anderes, wenn du vorsorgst, auch finanziell vorsorgst, und dass dir das dann relativ lässig dich dementsprechend pflegen lassen kannst und wo unterkommst, wo du das wirklich selbst bestimmen kannst und da geht es einfach nur um die Kohle.
Danach, ja, genau, das ist halt das leider ist der Fall, dass das mit viel Geld kann man sich sehr leicht recht gut machen. Mhm. Und wenn man halt auf eine staatliche Versorgung ohne Zusatzversicherung angewiesen ist, ist es nicht mehr so einfach. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass der Pflegeberuf sehr, sehr schlecht bezahlt ist und sehr wenig Würdigung erfährt. Es gibt einen Pflegenotstand, das ist einfach so. Es gibt wenige Leute, die die Arbeit machen möchten. Es gibt einfach zu wenig Wertschätzung dafür.
Und es kann auch nicht mehr sein, dass das zu Hause, ich meine, solange es möglich zu Hause zu sein, ist das Beste, was sein kann. Ja. Aber es kann dann nicht sein, dass Familienangehörige dann ihr eigenes Leben aufgeben dafür.
Das kann funktionieren, schön sein.
Aber nicht mehr so, wie es früher vielleicht war. Wo das ganz klar war und kein Ausbrechen war aus dem, aus diesen Rollen. Ne, wo das zugeschrieben war und dann größtenteils Frauen zugeschrieben worden war, dann auch Sorge zu tragen.
Genau, für die Pflegearbeit ist halt immer noch weiblich oder oft weiblich. Und das kann gut funktionieren, das kann ein Traum sein. Es gibt aber auch viele Leute, die im Altersheim sind und sagen, endlich bin ich ihn los oder endlich bin ich sie los. Endlich kann ich da wohnen und habe meine Ruhe. Ich werde nicht mehr tyrannisiert von jemand anderem. Es gibt alle diese Facetten.
Oder ich falle auch niemandem mehr zu Last zu Hause.
Ich möchte nicht, dass meine Kinder mich wickeln müssen. Ich möchte nicht, dass sie den Kindern zu Last fallen. Das kommt ja ganz oft. Ja. Und da ist halt wirklich die Frage dann, was bedeutet das wirklich, wem zu Last zu fallen? Ist es wirklich so eine tolle Sache, ganz selbstbestimmt und allein sein zu können und allein bestimmen zu können. Kann man nicht vielleicht so eine Abhängigkeit haben, wo man sagt, das ist in Ordnung. Ich bin jetzt alt, ich darf das jetzt annehmen und der andere will das auch machen. Und Leute, die viel Pflegeerfahrung haben, die sagen nicht immer, aber auch durchaus auch, dass das eine Bereicherung für ihr Leben war. Und natürlich Bereicherung ist wieder so eine Bewertung, aber Leute, die gepflegt haben, Menschen, Frauen, Männer, die sagen ganz oft, das möchten sie nicht missen im Leben. Und die Frage ist halt, ob das wirklich das Allerletzte ist, pflegebedürftig sein zu müssen. Ja?
Ich stelle mir das gerade vor, es kann auch gut gefallen lassen sein.
Ne? Ja, es kann auch, wenn es eine vertrauensvolle Basis ist, wenn es ein gutes Daheim ist oder wenn es ein liebevoller Umgang ist.
Kann sich es wieder so anfühlen, vielleicht wie zu Beginn, wenn man auf die Welt
vielleicht,
kommt?
Vielleicht, ja. Es kann sein, aber dafür braucht man halt ein ganz anderes Altersbild. Ja. Weil wenn das Altern einfach wertlos ist und das Letzte und überhaupt nur mehr stinkt und unangenehm ist, dann ist das natürlich auch schwierig. Und ich weiß, wie schwierig das ist, jemanden mit Demenz zum Beispiel zu pflegen. Das ist eine Herausforderung. Und trotzdem ist es aber was Existenzielles, was zum Leben vielleicht dazugehören kann. Aber ich glaube, man muss verschiedene Möglichkeiten anbieten. Man hat einfach ein Glück, wenn man es aussuchen kann und wenn man verschiedene Varianten durchdenken kann und sich das leisten kann. Und das ist halt wieder immer eine finanzielle Frage, aber auch eine Frage, wie man sein Leben gelebt hat und wie man auch zu anderen war, wie man zu Kindern war, wie man überhaupt andere Menschen behandelt. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt dann, wie man dann selber im Alter lebt.
Ja.
Kann eine Rolle spielen.
Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die... Und dann ganz zuletzt sowieso, wie man dann auch loslassen kann vom Leben. Ne?
Ja, das ist immer noch ein großes Thema, gell?
Talk up Hof, der Schilcher Podcast. Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Mich würde auch total interessieren, wenn wir vorher geredet haben, du hast erzählt von Graz, dass es da diese Architekturen gibt und diese Modelle gibt. Warum? Oder ist das fürs Land noch kein Thema? Ich frage mich oft auch in den Gemeinden und auch im Schücherland, also ich weiß ja nur da, wo ich jetzt lebe, gibt es ganz viele Investitionen auch, was Kinderbetreuung anbelangt, weil das wichtig ist. Es ist wichtig, Einfamilienhäuser zu bauen oder Platz herzugeben, auch um Familien herzukriegen, Leute, die einfach wirtschaftlich auch noch was beitragen können. Da wird Geld investiert, ja. Und es wird aber wenig bis gar nichts investiert in eine ältere Generation, in ein barrierefreies Sein in einer Gemeinde, in einem Markt oder wo immer, in Geschäften. Wieso? Wieso ist es wichtiger, in einer Gemeinde noch Eigentumswohnungen zu bauen, als wie ein betreutes Wohnen mitten in einer Gemeinde? Wieso ist das immer noch wichtiger?
Es ist, glaube ich, schon ein großer Anteil, einen großen Anteil hat der wirtschaftliche Aspekt natürlich. Was verspricht man sich von welchen Investitionen an Gewinn? Aber ich glaube, es gibt Denkmodelle, die man anschauen kann, wo es möglich ist für eine Gemeinde, jetzt zum Beispiel auch wie Eibiswald, ja, zu sagen, da kann man gut auf die älteren Leute erschauen. Es braucht ja nicht so viel. Es reichen Sitzgelegenheiten, es reichen ausreichend WC-Anlagen zum Beispiel, dass ich weiß, zum Beispiel in dem Geschäft ist jemand, der weiß, wenn die Frau X kommt, die will immer mit Goldmünzen zahlen zum Beispiel und die hat auch Demenz. Ja. Dann weiß die Person das vielleicht, ist geschult drauf und man hat eine sozusagen demenzfreundliche Gemeinde. Ich bin ja sehr kritisch diesem Wort demenzfreundlich gegenüber, aber trotzdem ist es eine gute Möglichkeit zu sagen, man hat eine sorgende Gemeinde, diese Caring Communities, die sorgende Gemeinde. Das ist ein Modell, das es in Everding gibt, das es in in Wien in der Nähe gibt. Und mein Kollege, der Klaus Wegleitner, der bei uns arbeitet am Zentrum, der implementiert solche Gemeinden. Da gibt es sogar einen Lehrgang jetzt, wie man als Gemeinde eine Caring Communities werden kann.
Ist nicht Schwanberg sogar eine demenzfreundliche
Gemeinde? Es kann schon sein, dass die eine demenzfreundliche Gemeinde sind. Ja, ist halt auch wieder so eine Art Stigmatisierung und eine Art, sogar die inkludieren wir Idee, aber immerhin, das wird gemacht. Ja. Und das ist nicht schlecht, wenn die Polizei geschult ist, wenn die Banken geschult sind, wenn die Taxifahrer geschult sind, also wenn die Sparleute, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geschult sind, das hat ja was. Ja. Aber Demenz ist halt nur eine Ausformung und nicht jeder Mensch, der alt ist, kriegt Demenz. Ja. Aber diese Caring-Community-Ansätze sind super. Und meine Kollegen gehen da zum Beispiel in Gemeinden und machen so auf Bürgerinnenforum auf und tun einmal philosophieren. So, setzen wir uns einmal zusammen, was hast denn das für euch, da alt zu werden? Was braucht denn ihr eigentlich? Und die machen so einen ganz so einen Bottom-up-Approach eigentlich, wo sie mit den Leuten ein philosophisches Café einrichten. Dann ist zum Beispiel ein Philosoph, der Kollege von mir, der Patrick Schuchter. Der ist Krankenpfleger und ein Public Health-Experte und der ist aber auch promovierter Philosoph und macht einfach so philosophische Cafés mit Leuten, die das möchten. Und da kommen dann aus diesen Gemeinden super Ideen raus, wo die Leute sagen, ja, das wird uns helfen, das braucht man. Und dann gibt es jemanden, der sich kümmern mag. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die liebt Gartenarbeit oder Blumen und die sagt, ja, ich sehe schon, die Nachbarin, wenn die ihre Blumen vertrocknen lässt, dann geht es ja nicht gut. Dann weiß ich das. Also da gibt es ja sehr viel Nachbarschaftshilfe, da gibt es ja Netzwerke.
Ja.
Und die fangen an, jetzt diese Caring-Community-Ansätze fangen an, diese zu unterstützen. Die Netzwerke, die es bereits gibt, informell, die heben das ein bisschen und sagen, was habt ihr denn eh schon und wo kann man weiter aufbauen? Und die bauen dann so eine Art Sorgestrukturen und institutionalisieren die ein bisschen, nicht um den Staat zu entlasten, weil eigentlich ist ja schon auch das eine Gemeindeaufgabe, sondern zusätzlich und das, was schon da ist, noch zu stärken und zu unterstützen. Und da entstehen ganz tolle Projekte draus. Wir müssen, glaube ich, wirklich darauf schauen, dass wir die Altersbilder ändern, dass man im Alter nicht nur mit Verfall und grotesken Dingen verbindet, sondern dass wir einfach uns selber auch vorstellen können, ein gutes Alter zu haben. Was braucht es dafür? Und dafür auch zu arbeiten, daran auch zu arbeiten, dass wir unsere eigenen Ideen zum Altwerden ein bisschen revidieren oder überdenken einmal und mit dieser Abwertung ein bisschen aufräumen und sehen, dass das Alter nicht das andere ist. Eigentlich sind wir auch alt, wenn man jetzt eine Volksschulklasse herinnen hätte oder nur als auch Studierende, die finden auch, dass wir schon ganz alt sind.
Ja.
Und die, was weiß ich, was 80-jährigen Eltern, die denken, mein Gott, ihr seid noch so jung.
Ja, es ist
echt, also es ist total relativ. Genau.
Und jede Generation hat das, oder? Früher haben die Menschen also so früher schon so alt ausgeschaut. Abgearbeitet natürlich auch, die haben ganz andere Dinge erlebt, was einen äußerlich prägt natürlich auch. Und ein konservatives Erscheinungsbild hat auch was dazu beigetragen anscheinend.
Ja, und auch Mode. Also
Gewand, und auch die Mode.
Was man anzogen hat. Und ja, Kind, genau. Dass das Kindergewand überhaupt extra gibt, das ist ja erst Erfindung des späten 20. Jahrhunderts. Ach. Früher waren die Kinder kleine Erwachsene und die haben das gleiche angehabt wie die anderen Leute.
So. Anzüge.
Und genau, so und jetzt gibt es ja das Kindergewand, das ist ja gegendert, rosa und
ja, bitte blau. Auf. Und du, nein, bitte. Das ist ja schon alles.
Ich bin jetzt draufgekommen, auch Mopeds sind gegendert, ganz stark. Die Mädchen haben Vespas und die Buben haben Gatschhupfer. Das ist jetzt wahrscheinlich im Podcast ein, ja, wo sind sonst, ja. Aber Aber auch sogar das, was man für ein Moped hat, ist jetzt schon sehr, ist klar, dass man als Mädchen mit einem Gatschhupfer oder als Bub mit einer Vespa, das geht so schlecht. Also es ist ganz, ganz eingekastelt alles, ja.
Das war eine Zeit lang, war das nicht so. Ich glaube, dass jetzt wieder so ein
bisschen jetzt Bewegung daherkommt.
Es kommt wieder so ein
Schlag.
Und ein Biedermeier, so ein, genau. Ein schönes, irgendwie ist
eigenartig. Mir kommt das schon so vor, ja. Also, also zum Beispiel Feminismus jetzt bei den Studierenden, das ist fast schon ein Schimpfwort. Das ist ganz schrecklich. Die Mädchen, die jungen Frauen, Mädchen ist ja auch ein Problem bei den Studentinnen natürlich, die jungen Frauen glauben nicht, dass sie tatsächlich benachteiligt sein werden einmal. Die haben das Gefühl, das ist nicht so. Und die haben auch also ganz eigenartige Vorstellungen von dem, was Feminismus sein kann zum Beispiel und was Gleichberechtigung sein kann. Und die wollen eben, die wollen traditionelle Dinge, wo wir gesagt hätten, seid ihr deppert? Das kann ja nicht wahr sein. Ne? Aber
zum Beispiel?
Das, ja, zum Beispiel jetzt wirklich sagen, ich will dann schon bei den Kindern sein, ich will einen Halbtagsjob haben und mein Mann soll dann ganz arbeiten. Nicht alle natürlich, das ist jetzt auch sehr verallgemeinert, aber ich sehe es durchaus immer wieder. Ich möchte schon eine gute Work-Life-Balance haben. Ist ja eh okay, soll man ja eh haben können. Ich finde nur, dass es sie alle aussuchen können. Aber jetzt ist es wieder sehr, anscheinend wieder sehr normal zu sagen als Frau, ja, ich möchte dann halt Familie und Karriere unter den Hut bringen können. Vielleicht sehen die auch Leute wie mich, die hackeln und die ganze Zeit gestresst sind und halt immer voll gearbeitet haben mit Kind. Das ist auch nicht lustig, ist auch nicht optimal. Aber ich verstehe es auch, wenn meine Tochter zum Beispiel sagt, ja, ich arbeite sicher nicht auf der Uni wie kein Vogel, ja. Dass ich mir den
Stress antue. Ich sehe es ja an dir.
Und ich bin so, du hast mich immer so spät dann von der Schule abgeholt und immer so spät aus der Kinderkrippe abgeholt. Das will ich nicht meinen Kindern antun. Sie will einmal nur halbtags arbeiten und im weißen Kleid kirchlich heiraten. Und das wäre alles mein Albtraum gewesen. Das hätte ich nie wollen. Aber ich glaube, es ist so, immer so eine Pendelbewegung zwischen der Generation und der nächsten. Und ich sage ja nicht, dass jetzt alle, also die Tochter meiner Freundin zum Beispiel ist bei Extinction Rebellion und bei Fridays for Future und die machen total coole Aktionen und die sind so richtig, wie sie es kehrt, halt aufwüpfig. Und das gefällt mir total gut, aber natürlich ist da auch große Diversität, auch bei den Jugendlichen genauso wie bei den alten Leuten sind nicht alle gleich.
Nein,
aber tendenziell bemerke ich schon ein bisschen so eine konservativere Haltung.
Und dann scheint mir auch, weil er steht ja an, dieser Tag wieder, der Weltfrauentag, wir brauchen den noch.
Ich glaube das schon. Der Gender Pay Gap ist immer noch groß. Es gibt noch immer einen Equal Pay Day, der noch immer schlechter ist für die Frauen. Also es gibt einfach Diskriminierung, da brauchen wir gar nicht lang reden, aber oder auch Nachteile. Ich glaube, viel hat sich verändert, auch zum Positiven und auch für alte Frauen und alternde Frauen, das glaube ich schon. Und auch Männer haben es jetzt schwerer, ich will das auch gar nicht so generalisieren, aber man muss trotzdem hinschauen. Und auch bei den jungen Frauen, jetzt will ich nicht sagen, alle sind nicht so, aber ja, ich beobachte halt ganz interessiert, wie auch junge Männer sagen, sie wollen nur mehr 20 oder 30 Stunden arbeiten. Und ich kann es ihnen gar nicht verübeln. Ehrlich. Ja. Ich glaube, alle sollten 30 Stunden oder weniger arbeiten.
Genau.
Das ist eigentlich ein gutes Modell.
Einfach eine gute Bezahlung auch zu haben, das anzuheben, was notwendig ist, fair, genau. Und ich meine, es bringt ja niemandem was, wenn alle nicht mehr krank sind von der Arbeit und von dem Gestresstsein, es bringt niemandem was. Gar nicht. Weil miteinander müssen wir es dann auch wieder tragen. Ja? Dieses Gesundwerden, das tragt ja auch die Gesellschaft wieder. Ja? Dass man die Leute wieder mittragt auch und dass die wieder auf die Füße kommen, das ist ja irre, das ist ja ein Rattenschwanz dann.
Genau, das ist schon so ein Rattenschwanz und das ist auch, wie man im Englischen sagt, ein Rat Race. Also es ist ein Rattenrennen. Ja?
Ja.
Man kann das Rattenrennen verlassen, aber man ist immer noch eine Ratte, wie jetzt der Banksy in der Ausstellung, habe ich so ein Graffiti gesehen.
Ja.
You can leave ist the Rat klar? Race, but you're still a rat.
Stimmt.
Das ist so super.
Genau.
Ja, ich glaube, da muss Gott. Ich mir selber ein bisschen am Krawatte packen.
So deprimierend mit dir.
Prost. Stürzen wir uns in den Alkohol.
Ist eine Lösung.
Ist politisch korrekt. Ist wurscht. Jetzt ist echt ein Genuss, ja. Ja, und das ist eben, ich bin bei all diesen Dingen ein bisschen so zerrissen, weil es ist einfach so schwierig jetzt in dieser sehr, sehr, sehr vielschichtigen Welt überhaupt irgendwas beobachten zu können, weil es sofort auch wieder das Gegenteil davon sich beobachten lässt.
Man kann ja nur aus dem eigenen Leben heraus beobachten, aus den eigenen Erlebnissen, aus den eigenen Prägungen, aus den eigenen Wertevorstellungen und so, wie man sich halt sieht oder wo man den Fokus auch hin, man sieht ja nur das, was man sehen möchte und hört nur das, was man hören möchte und da denke ich mir oft, einerseits ist es gut, so als Frau so auf eigenen Beinen zu stehen und für sich selbst sorgen zu können. Andererseits ist es auch super, wenn man sich einfach mal zurückfallen lassen kann auch und versorgt sein darf. Und es ist ja ein Hin- und Hergerissensein. Und ich glaube, das ist für beide so, für Mann wie Frau und für alle, die das dazwischen auch noch gibt. Hat mit Phasen des Lebens zu tun, wo man gerade steht im Leben, wo es einem gerade gut tut. Aber ich glaube halt trotzdem, als Frau, es schaut mir auf keinen Fall, wenn ich eine Ausbildung abgeschlossen habe. Es schaut mir auf keinen Fall, wenn ich ein paar Jahre lang in einem Beruf was getan habe, weiß, wie ich mein Geld nach Hause bringen kann, wie ich für mich sorgen kann, wie im Notfall auch für mich und ein Kind sorgen kann, wie im Notfall vielleicht sogar für mich ein Kind und für einen Mann sorgen kann. Ich bin immer noch der Meinung, dass das gut ist, dass man allein auch gut um die Runden kommt, weil es für eine Partnerschaft auch gut ist. Mhm. Es ist für Männer auch gut zu wissen, dass sie nicht alleine alles auf ihren Schultern tragen müssen und nicht alles stemmen müssen. Mhm. Ich glaube, dann kann man sie auf Augenhöhe begegnen auch und miteinander als Team gut durchs Leben gehen.
Genau, und die Aufteilung im Team ist einfach die Frage.
Ja.
Und das ist pro Team, ob das jetzt Männer, Frauen, ist ja wurscht. Das Team selber muss entscheiden, wie es es gern hätte. Ja. Und die Entscheidungsfreiheit ist klasse, wenn man sie hat, wenn man es aussuchen kann.
Ja.
Wenn ich nicht zum Beispiel wie in Amerika sagen muss, ich muss nach ein paar Wochen wieder zurück, nach einer Geburt zum Beispiel, in den Job, weil sonst ist mein Job weg. Wenn ich mir das aussuchen kann, wie in Österreich, wie lange wir in Karenz gehen. Natürlich sind wir in einem sehr konservativen Land, das immer noch die Frauen quasi aus dem Arbeitsmarkt rausdrängt und sagt, die sollen schön daheim bleiben, vielleicht auch. Aber es ist andererseits auch wieder eine super Wahlmöglichkeit. Und ich finde, die Wahlmöglichkeit zu haben, ist einfach großartig. Wenn sie das Team, wenn es das gibt, aussuchen kann, wie sie es gerne machen wird und aushandeln kann, dann ist es fein, wenn man sich das eben miteinander ausreden kann, wenn es einfach nicht so klar ist, wie es zu sein hat. Und da sehe ich schon noch ein bisschen Nachholbedarf in Österreich an den traditionellen, althergebrachten Genderrollenbildern.
Ja.
Das ist noch immer nicht ganz klar, dass man als Frau jetzt zum Beispiel mit Kindern 40 Stunden arbeitet oder dass man als Mann zum Beispiel jetzt nur halbtags arbeiten möchte. Das ist nicht so einfach.
Also ich sehe es auch im Familienkreis und so, dass es dort, wo Kinder jetzt geboren worden sind, oder auch im Freundeskreis, wo die jungen Frauen jetzt Kinder gekriegt haben, wenn dann die Gespräche mit den Vätern passieren, hey, wie gestaltet ihr das eigentlich auch so? Ja? Wie bleibst du auch daheim dann in der Karenz? Oder wie teilt sich das auf? Oder dann ganz klare Rollenbilder dann trotzdem wieder so sagen, nein, also ich bleib schon in meinem Job.
Also ja, aber ich
verdiene mehr.
Geht's dir nicht aus?
Na genau, ich kann jetzt nicht daheim bleiben.
Und da kommt halt vor, da kommt dann oft ein bisschen der Reality-Check, wenn dann plötzlich Familienstruktur ist, wenn man dann Kinder hat, dann kicken so alte Muster wieder einer. Also dann verfällt man wieder zurück in diese gelernten Muster. Und dann ist das wirklich ein extra Kraftaufwand, die zu durchbrechen. Auch für Männer, die sagen, sie gehen in Karenz zum Beispiel. Oder für Männer, die sagen, sie möchten pflegen. Sie bleiben daheim vom Job und machen eine Pflegetätigkeit. Das wird ja auch oft als unmännlich dann gesehen. Das ist diese Genderrollen sind, und deshalb kann man gendern und altern noch nicht trennen, aber die sind einfach so stark, das ist nicht so einfach. Wie mein Mann denkt, der war in Karenz ein halbes Jahr und der hat dann an einem Wochentag mit dem Auto vorm elterlichen Hof geparkt und das war fast ein bisschen peinlich, weil er könnte ja arbeitslos sein. Und ich verstehe es ja irgendwie, ich will jetzt auch nicht jemanden, der halt da das so gelernt hat, da verändern, aber es hat mich verwundert. Und wie er wieder zurückgegangen ist in seinen Job dann nach der Karenz, hat er geträumt, dass er vergessen hat, die Schürze abzulegen.
Mei.
Und dann hat er sich geniert, weil er mit der Schürze im Job, also bei den Arbeitskollegen war. Ja. Die haben auch gesagt, ja, wie war es im Urlaub? Und ein kleines Kind mit einem halben Jahr ist echt kein Urlaub. Aber er hat es wirklich verarbeitet, dass er da jetzt mit der Schürze, mit der Kochschürze quasi im technischen Beruf wieder steht.
Und
das hat er geträumt und das hat ihn nicht belastet, aber es hat ihn beschäftigt.
Ja, genau, diese
Die Genderrollen sind stark.
Genau, dass die Männer da auch ganz schön zu tun haben. Gell?
Ja, sicher. Mit der Männlichkeit auch. Und das war, und für mich war es auch nicht so einfach zu sagen, ich gehe wieder voll arbeiten und ich möchte das auch und das ist schaffbar. Ich will das nicht anders. Mir hat das so taugt, was ich damals gemacht habe und ich wollte es nicht anders haben. Das hat mich fasziniert und ich glaube, ich wäre einfach nur grantig und deppert gewesen daheim. Ich war keine gute Mutter für ein kleines Kind, weil es mich anzipft hat. Ich wollte weiterdenken und weiterarbeiten und das hat mir einfach so gefallen.
Gibt es irgendwas, was du jetzt rückblickend anders gemacht hättest?
Ja, ich glaube, ich hätte noch immer gern was anderes machen. Das wäre ein bisschen entspannter zu sein und ein bisschen mehr 5 Grad sein zu lassen und ein bisschen so das Leben ein bisschen mehr genießen. Aber das kommt zu kurz. Mhm. Also der Job ist sehr vereinnahmend. Mhm. Und so eine neue Zentrumsgründung, wie wir es jetzt gemacht haben, das ist wie wenn man ein Business aufbaut, obwohl es an der Uni ist. Und das ist natürlich, ich habe das Glück, dass ich eine fixe Stelle habe. Das ist ja nicht, noch nicht so lang so, aber das ist jetzt so, da weiß ich, ich bin da sehr privilegiert, weil die Wissenschaft ja jetzt bei den Jungen einspart. Die kriegen ja keine fixen Stellen mehr. Die werden dann auch nach 8 Jahren an der Uni gekündigt, auch wenn sie noch Verträge hätten oder Projekte hätten. Da ist ein neues Gesetz jetzt da und ich weiß, dass das eine privilegierte Position ist, aus der ich da spreche. Und trotzdem weiß ich aber, ich würde das wieder machen mit dem Zentrum. So sehr mich das jetzt auch auffrisst, ja, mit Unterrichten und Lehrveranstaltungen, Vorlesungen halten und so weiter und auch das Netzwerk des Zentrums zu bauen und umsiedeln und so weiter. Aber es ist trotzdem fein, weil ich denke, das Thema ist so wichtig und mir macht Spaß und wir haben einfach so eine Gaude im Team. Mhm. Ich habe total nette Kolleginnen und Mitarbeiterinnen und Kollegen. Und das ist einfach faszinierend und lustig, was wir mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung da jetzt zusammenbringen.
Schön.
Es ist wirklich schön, aber es ist schon grenzwertig. Und ich merke an meiner Stimme zum Beispiel, dass ich heiser bin, weil ich gestresst bin.
Ja.
Und das ist Semesterbeginn heute natürlich auch. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, alles unter einen Hut bringen zu wollen. Mhm. Und ich glaube, das würde ich anders machen oder würde ich mir wünschen, dass ich da ein bisschen mehr oft so ein bisschen mehr Scheiß-drauf-Mentalität hätte. Ja. Und so, okay, ist ja wurscht. Ja. Mhm.
Du, scheiß drauf einmal, nimm einen Schluck.
Talk ab Hof, der Schilcher-Podcast. Talk ab Hof, der Schilcher-Podcast.
Wir haben heute so eine Extended Version. Wir bocken so viele Themen eigentlich auch und wir haben ja den Weltfrauentag hineingepackt, gell? Und,
ja.
Und so viele sind, hey, du musst wiederkommen, wir müssen noch stundenlang weiter.
Wie lange ist das? 10 Minuten?
Okay. Bis jetzt genau. Angeschaut. Ich mache da mehrere Teile draus. Also wir werden, ich habe jetzt bis Dezember genug Material.
Okay.
Nein, gar nicht. Das Klasse ist ja, ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Ja, der Podcast kann so sein, wie er ist. Und diejenigen, die nicht alles auf einmal anhören möchten, die können zwischendurch auf Pause drücken und dann wieder einsteigen. Das ist ja das Klasse. Ja, man kann ja das Hören in kleinen Häppchen hören, dann wieder einsteigen.
Das ist ja auch das Medium, gell?
Es ist wirklich cool. Ja. Ja. Du, wenn du meinen magst, dann komme ich zu dir.
Gerne. Also, sehr, sehr, sehr gerne.
Also, es ist was Klasses. Gut, dass wir so eine Version jetzt auch machen und so eine Folge haben, wo so vieles eingepackt ist, weil du hast so viel zu erzählen, es ist so großartig.
Du hast ein bisschen zu viel ausholen. Ne?
Es ist schön, weit. Wo du ausholst und hinholst und herholst, das ist ja, einfach ist, sehr, sehr schön.
Es ist wirklich so gemütlich und der Schilcher ist natürlich auch sehr anregend dazu.
Launig, ja, das ist gut so. Du, ich bin vorher schon mal gewachelt, gell? Also älter werden hat ja wirklich, du hast ja schon angesprochen.
Hast weniger Bekannter. Heizung.
Ja, ich könnte meine Heizkosten wirklich reduzieren, der Luis nicht. Mir ist immer gleich mal warm, weil ich auch seit ja, das dritte Jahr jetzt schon im Wechsel bin.
Und kannst du so genau terminisieren, dass du sagst, seit dem Zeitpunkt?
Datumsmäßig nicht, aber es sind jetzt so 3 Jahre. Ja, wo ich
spürst das?
Ja, heiß. Ein Hot Baby bin. Ja,
Hot Baby.
Und dann wieder ein sehr cooles Baby, das ist ja das, dass es im Minutentakt dann oft sogar...
Es ändert sich, genau. Ja, und auch das ist ja auch so ein spannendes Thema, gerade so Wechseljahre und ja. In einer Forschung her. Und für viele Männer ist es natürlich so, dass sie damit wenig zu tun haben.
Aber es wird dann nur schwierig, eine schwierige Frau zu Hause zu haben, die dann so Stimmungsschwankungen hat, Hitzewallungen hat, aber ach, der Luis ist so großartig.
Lieber.
Ich liebe dich. Ja, ach, du tragst es so gut mit mir mit. Es ist herrlich.
Es gibt ja männliche Wechseljahre auch.
Auch ja.
Ja, und aber die sind vielleicht nicht so spürbar. Oder
das
nicht
sind
so
der Luis und die auch schon gerade. Ja, gibt's. Du raus. man wechselt in eine neue Lebensphase auch, genau. in eine andere Lebensphase. Genau. Und das ist ja auch was Gutes.
Ja, sicher.
Es ist nicht immer noch schlecht.
Nein, komm. Und das ist, auch kein, das ist ja langsam medikalisiert worden, dass es so eine Krankheit ist, nicht? Was man da alles so für Hormone muss man nehmen und das und das und das. Und das ist wirklich medizinisch fast als Krankheit dargestellt worden. Und jetzt gibt es so eine coole Graphic Novel, wo mehrere Autorinnen haben kurze, so Graphic Novel, comicartige Beiträge gezeichnet drüber. Ein Buch, das heißt Menopause auf Englisch. Und das sind Kurzbeiträge von Frauen, die das eben hinter sich haben schon, diesen Wechsel, und die sich da dran abarbeiten als Künstlerinnen. Das ist herrlich. Kann ich da den Link schicken?
Ja, gerne.
Das ist echt super. Ist halt auf Englisch jetzt, ist glaube ich nicht ins Deutsche übersetzt, aber es ist wirklich witzig. Mhm. Mit sehr viel Selbstironie und Humor. Und
wie cool.
Es ist cool.
Du, wir machen da kulturell jetzt wirklich, es gibt so eine ganze Klassikgruppen und an Kulturschaffenden, die nach vorn gehen. Und wir haben ja mit Frauenbildern, mit der Sigi Kleindienst, die diese Fotoausstellung gehabt hat, haben wir ja schon mal ein Zeichen gesetzt. Und auch mit Orange the World, wo es Stopp Gewalt, 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und so. Also es rührt sich so viel in Eibiswald auch und auch mit Female Voice Bauer. Mhm. Es gibt vieles, was wir besprechen und kulturübergreifend auch arbeiten. Und da werden ja all diese Themen, was du da heute ansprichst, auch das lässt sich alles auch mit Kunst und künstlerisch so gut umsetzen und auch transportieren und zu Gehör und zum Auge zu bringen. Also da
es gibt so klasse Sachen, aber so klasse Sachen, die man machen kann.
Ja,
ja, und auch so eine alternative Art von Beschäftigung mit dem Thema.
Genau.
Das hat was. Und ich habe jetzt in Schweden, das ist auf unserer Homepage, hast du das gesehen, das Foto mit der Frau mit den roten Handschuhen, die so steht auf der Homepage vom Zentrum.
Ja, ja,
das ist eine Politikerin aus Göteborg, ich weiß nicht, Bürgermeisterin oder irgendwas war die. Und die kommt wirklich nackt in ihrem, was ist die, 70 oder was, aus dem See heraus dort, aus dem Fjord oder was, aus dem Wasser, steigt sie nackt raus, hat eine rote Haube dann auf und rote Handschuhe, zieht sich an und hat sie da fotografieren lassen von einer Fotografin eben. Und das Foto, sie steht dann eben so da und man sieht auch jetzt nichts Nacktes, aber halt nur diese nackte Frau beim Winterbaden. Und da gibt es eine ganze Serie von Fotos von ihr, wo sie aus dem Wasser steigt.
Wow.
Als nackter alter Körper, ja.
Und auch noch in ihrer Rolle, ne, und Funktion.
In ihrer Rolle und Funktion. Und diese Frau und genauso viel wie noch andere Leute auch aus der Stadt, also alte Menschen aus der Stadt, weil das hat mir ein bisschen, ich habe diese alte Schachtelkampagne erst am Anfang angesprochen, die wir absichtlich in Bezug gesetzt zu diesen damaligen alte Frauenbilder-Geschichten, weil die ja auch mit der alten Schachtel gespielt haben.
Genau.
Und diese Fotokampagne war dann in Göteborg, da haben sie diese Frau überlebensgroß in der ganzen Stadt, nicht nur sie, sondern eben auch andere Männer, Frauen, alle möglichen Hautformen jetzt aus der Stadt, alte Menschen aber nur, auf Foto, wie heißt denn das, so diese, nicht Aufsteller, sondern das waren so, wo ist das?
So Roll-Ups,
so Roll-Ups, die so, aber die in Glas waren, also schon wettergeschützte Roll-Ups,
okay.
So große Schaukästen, wie so wie die Werbetafeln bei den Busstationen, so.
Ja.
So groß ungefähr waren die. Und haben die in der Stadt quasi als öffentliche Ausstellung im öffentlichen Raum die alten Menschen gehabt. So ähnlich wie das eben war, aber die immer nur Plakatständer gehabt damals oder in Schaufenstern. Und das ist super angekommen. Und da haben wir dann, die haben nachher auch noch im Kunsthaus dort in Göteborg diese Bilder noch ausgestellt und weitere noch. Und es gibt dann einen Ausstellungskatalog, der heißt Ars Rica, also altersreich oder so heißt, altersreich oder so irgendwie heißt das. Und diese Ausstellung zum Beispiel, wenn man sowas machen könnte, auch alte Menschen im öffentlichen Raum auszustellen. Ja? Das wäre echt einmal spannend, so ein Projekt anzugehen. In, was weiß ich, südsteirische alte Leute fotografieren, eine alte Bayerin oder einen alten Mann. Einfach das, die Schönheit, wie du sagst.
Das, das hat ja bei uns dann ein Jahr später die Nadine Geuter, die eine super Fotografin ist, die hat das mit Pure.
Ja, genau, mit Pure hat das auch ja, hat eh sowas gemacht, genau.
Die hat Körperausschnitte, Körperteile, und da waren ja auch unterschiedliche Generationen in dieser Fotoserie drinnen. Und da war das auch schon, und es lässt sich natürlich noch viel weiter spinnen, Du, da ist jetzt was geboren.
Da könnten wir Sachen machen.
Oh yeah.
Sachen machen.
Also machen wir Sachen, ne? Du, ich glaube, wir werden diese ganze, liebe Ulla, wir wollen heute ja auch nicht, wir wollen ja von ganz anderen Dingen halt vielleicht auch mal reden. Wir wollen die Gedanken ganz woanders hinbringen. Deswegen packe ich hier mal etwas aus und wir machen das für ein paar Minuten.
Komm, lass uns spielen.
Ich habe hier etwas in meinen Händen, das heißt Story Cubes. Wir werden jetzt aber keine Geschichten erzählen, weil dazu dienen diese Würfel. Es sind 9 Würfel. Jeder Würfel hat Bilder auf jeder Seite des Würfels. Und es sind unterschiedlichste Bilder. Die Würfel kann man einerseits nehmen bei einem Gesellschaftsspiel in einer Runde, dass man sich gegenseitig eine Geschichte erzählt oder dass eine komplette Runde miteinander eine Geschichte erzählt. Mhm. Ja, das ist total lustig zum Hernehmen. Ich möchte es heute mit dir aber so verwenden, indem dass ich diese 9 Würfel auf den Tisch lege. Und ich möchte die Würfel dazu nutzen, um ein Assoziationsspiel mit dir zu machen. Ja? IA natürlich, gell?
Okay.
Und ich würde mal sagen, also wir haben jetzt diese 9 Würfel, die mische ich ein bisschen durcheinander. Du nimmst einen Würfel, ich nehme einen Würfel und die anderen packen wir wieder weg.
Okay.
Nimm, greif zu. Ja, ich nehme einen. Ja, so, die anderen packen wir weg. Und jetzt werden wir so abwechselnd würfeln. Und die Seite, die sie auftut, da werden wir dann sagen, was wir drauf sehen. Ja, das sind unterschiedliche Bilder drauf und Symbole drauf. Und dann würde ich mal sagen, so eine Zeitvorgabe von 5 Sekunden.
5 Sekunden.
5 Sekunden, das ist nicht lang. Ne? Ganz schnell. Was fällt dir alles zu diesem Symbol ein?
Alles, was
dir noch zu diesem Symbol, das du da benennst und dem sagst, was du da siehst und gewürfelt hast. Ja? Genau, und ich will das Gleiche machen. Und auch nur 5 Sekunden.
Okay.
Ja? Das heißt wirklich schnell, zack, 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 rauszuschießen. Und machen wir ein paar Runden, ja?
Okay.
Damit wir unseren Geist ein bisschen so wuh, auflockern und freikriegen. Für all das, was wir noch vorhaben.
Ah, du bist die Glocke quasi.
Ja. Luis ist die Glocke und Luis ist die Jury und wirklich nur ganz kurz. Ja? Ja? Das ist richtig kurz.
Ja.
Magst du beginnen?
So würfeln?
Ja, würfeln und dann sagst du, was du gewürfelt hast.
Also ich tue mein eigenes Würfeln, okay.
Ja.
Also ich habe einen Schlüssel gewürfelt.
Und es geht los. Was fällt dir ein?
Der Schlüssel eröffnet neue Möglichkeiten, große alte Schlösser. Das Schlüssel zu meinem Herzen fällt mir ein oder zu deinem Herzen.
Wow! Cool! Jawohl!
Okay.
Schön!
Jetzt habe ich kapiert, wie es geht. Ja? Und wie kurz 5 Sekunden sind.
5 Sekunden sind ein Wahnsinn, ja. Immer. Was ist denn das?
Ein Silo. Was ist das?
Das ist ein ich glaube, es ist ein Hochhaus.
Ah, ein Hochhaus.
Ja. Viele Menschen, Großstadt, Lift, teure Wohnungen. Ulla, du bist?
Was ist das? Ein Zelt, ein Wigwam quasi.
Und?
Native Americans natürlich, in der Prärie zu wohnen, Pferde rundherum, kalt oder auch heiß drinnen.
Jawoll! Der Schuh des Manitou.
Genau, der Schuh des Manitou.
Oh, eine Taschenlampe. Licht ins Dunkel, Katzen füttern.
Das passt super zusammen. Im Kölner Wein holen.
Im Kölner Wein holen, genau. Genau.
Licht ins Dunkel, Katzen füttern. Das ist eine gute Assoziation. Ich hoffe, es hören viele Psychologen und Psychologinnen zu. Ah, das haben wir schon gehabt.
Schon wieder?
Nochmal?
Das Zelt.
Soll ich nochmal oder soll ich nochmal?
Nein, was anderes.
Ein Springbrunnen. Da fällt mir das Eiserne Tor in Graz und der Jungbrunnen natürlich und Eis essen im Sommer dort und sitzen in Graz.
Oh, klasse. Das, du blitzt es gleich so, gell? Oder?
Lustig, gell?
Okay, ein Flugzeug. Urlaub machen, viel zu enge Sitze, Berlin, Austrian Airlines.
Es ist immer besser, gell?
Eine Runde machen wir noch.
Oh, offene Fragen, rhetorische Fragen, das Fragezeichen am Ende des Tages und es ist sehr groß auf dem Würfel.
Ja, total, gell? Das Fragezeichen prallt. Oh, wow. Okay. Ich mache noch einen zum Abschluss. Okay. ich würfel, den Smiley, oh, der schaut ein bisschen komisch rein, der schaut ein bisschen verzwickt rein, lachen, gut drauf sein, sich selbst motivieren.
Schaut gegen den, schaut
er
gut aus.
Ah, das ist nicht dasselbe. Das ist der, oh Gott, nein, der ist nicht ganz gleich.
Smiley.
Ein trauriger. Mhm. Huh, ja, das war jetzt
ist lustig,
gar nicht so schlecht, gell?
Hirnblitze hat man da.
Das sind super lässige Würfel.
Das ist eine lustige Sache, da kannst du viel verwenden. Gell?
Story Cubes sind genial. Ja. Ich habe ja noch was, wie es gehört für den Podcast. Da geht es ja ums Miteinander reden. Die Fragen, die ich an dich habe, heute habe ich ganz viele Sachen beantwortet gekriegt und so viel dazu erfahren und gelernt. Und danke, was du alles erzählt hast. Echt herrlich.
Ein bisschen unkoordiniert von meiner Seite, weil dann so ein Sprudeln kommt und die Begeisterung fein durchschlägt. Aber
passt. Mir geht es da genauso an. Das ist fein, das macht eine schöne Stimmung. Und ich habe mir aber auch im Außen auf die Suche gemacht nach Fragen aus dem Schilcherland.
Mhm.
Und die kommen jetzt.
Die Fragen aus dem Schilcherland, okay?
Yeah.
Die Fragen aus dem Schilcherland.
Ich fange am besten so an. Diese Fragen aus dem Schilcherland habe ich von zwei Frauen,
mhm,
ja, die in deinem Leben wichtig sind.
Zwei Frauen in meinem Leben? Okay.
Ja, oder eine Rolle spielen.
Ja, ja, ja.
Mhm. Und die stellen jetzt, einerseits werden Fragen gestellt tatsächlich, das können wir uns anhören. Und andererseits lese ich es vor.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Die Gene kann ich mir vorstellen, aber wer ist die andere?
Du bist schlau. So, ich muss das suchen. Genau.
Sehr spannend.
Das, ja, total, gell? Das
ist echt spannend, ja.
Die erste Frage an meine liebste Ulla wäre, wie, liebe Ulla, willst du alt werden? In welcher Form? Mit wem? Wie? Was wäre für dich das Ideale?
Das ist echt eine schwere Frage. Aber ich hoffe, dass mir das selber halten bleibt, mein Mann, den ich sehr, sehr gern habe, und dass ich auch Freunde um mich haben kann, mit denen ich Zeit verbringen kann. Vielleicht nicht ganz selbstbestimmt, das ist vielleicht nicht immer möglich, aber dass ich die sehen kann und mit denen vielleicht noch Alkohol trinken darf, auch im hohen Alter. Also ich hätte gern Schmerzfreiheit, das wäre mir sehr wichtig, und ein bisschen Gaude im Leben. Es muss nicht alles perfekt sein, aber ein bisschen Freude und eine Gemütlichkeit und eine Art von Entspanntheit, so würde ich gern alt werden. Und in welcher Form? Ich glaube schon, dass diese Wohnformen, die wir diskutiert haben, gut sein können. Aber ich glaube, ich brauche einen Rückzugsort auch. Also ich glaube, ich mag nicht in einer Kommune sozusagen, ich habe schon keine WG mögen. Aber mhm, ich mag, glaube ich, mein eigenes Bad haben oder mich auch zurückziehen können.
Ja.
Aber trotzdem die Möglichkeit haben, Freundinnen und Freunde zu sehen. Aber ich denke mir schon, dass ich hoffe halt, dass ich möglichst lang mit meinem Mann zusammen alt werden kann und dass wir gute Freunde lang erhalten bleiben, ja? Mhm. Dass wir uns viel sehen können.
Und gute Freunde, da schauen wir gleich, weil das ist die Regina auch, ne?
Mhm, genau.
Und die hat noch eine Frage an dich.
Die Ulla war schon auf ganz, ganz, ganz vielen Plätzen dieser Welt, ist viel gereist, hat viel gesehen, viele Seminare und gehalten in den verschiedensten Ländern dieser Welt. Was sind für dich deine drei Lieblingsplätze gewesen auf dieser Welt, abgesehen von unserem Zuhause?
Also was mir einfällt, ist andererseits Arizona, Phoenix, obwohl das gar nicht so attraktiv jetzt klingt, weil das ja Wüste ist dort, aber der Platz ist verbunden mit guten Freunden und mit Menschen, bei denen ich mich daheim fühle. Das sind nach wie vor gute Freunde von mir. Dort habe ich viel Zeit verbracht und eben studiert und gearbeitet und an der Uni war ich dort und das ist mir so ein zweites Zuhause geworden. Aber das hängt an den Leuten, nicht am Ort eigentlich. Das ist der erste Platz, der mir einfällt. Der zweite Lieblingsplatz hat nichts mit der Arbeit zu tun, aber auch mit einer ganz guten Freundin, mit der ich den besucht habe. Das ist Kormons in Italien, an der slowenischen Grenze, ein kleiner Ort, wo es guten Wein gibt und eine Winothek und wo man schön wandern kann. Das ist ein Ort, an dem ich mich sehr, sehr wohlfühle und den ich sehr mag. Und der dritte Ort, ich habe jetzt wirklich Schwierigkeiten zu sagen, was ist ein dritter Ort, den ich mag, den mir taugt.
Oder ein Platz.
Ein Platz. Ein Platz, den ich ganz gerne mag, das ist eine Wiese in Andritz. Da gehe ich mit dem Hund spazieren und das ist, da hat man einen schönen Ausblick über die ganze, ja, über die Weite bis zum Schöckl. Mhm. Und das ist aber eine sehr, sehr beruhigende, große, leere Wiese. Und da wäre das Gefühl, die ist so entspannend. Also die, da ist viel Wind da oben und da kann man sich auf ein Bankerl setzen und runterschauen. Und den Platz mag ich auch sehr gerne, aber der hat jetzt nichts mit irgendwelchen Vorträgen oder so zu tun. Aber es ist ein Platz, an dem ich mich wohlfühle. Mhm. Und wenn ich nicht dort bin, weiß ich, ich brauche nur mehr bergab gehen. Das ist das Beste dran eigentlich. Und da geht es ziemlich steil bergauf bis dahin. In Stadtdeck auf dem Berg. Das ist auch ein Ort, den ich mag. Ja. Wenn solche Orte gelten, dann geht das auch dazu. Aber jetzt, ich habe jetzt so gedacht, Städte oder halt... Ja, gibt es viele. Also ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, es hat immer mit Menschen zu tun, mit denen ich dort bin. Phoenix mit Maureen und Peter oder eben, ich mag auch zum Beispiel den Grässenberg und da gehe ich gern.
Ja,
genau. Das ist ja auch so, so schön, da zum Obischauen.
Ja, voll. Ja. Haus, das ist ein guter Platz, wo die leben auch, ja, schön.
Genau. So wie da auch, das ist auch schön zum Ausschauen.
Ja, ja, ist sowieso also unser Landl da.
Das ist schon wirklich, hat was. Ja. Das Außerfahren auch, diese Entfernung von Graz, von der Arbeit jetzt Außerfahren, hat man auch gut an. Ja. Und ich mag auch Anfels gern zum Beispiel. Mhm. So seltsam der Ort ist, weil es eigentlich kein schöner Ort. Aber ja, diese Grenzhaftigkeit taugt man da irgendwie so, dass das schon so ein bisschen...
Das macht was, gell?
Das, ja, das andere schon anfängt da hinten.
Mhm.
Ja.
Eine dritte Frage, die Regine noch gehabt hat, ist auch, du erlebst ja einiges mit deinen Studenten und Studentinnen. Gibt es irgendwelche lustigen Anekdoten oder etwas Schräges, das du erlebst mit ihnen immer wieder in den letzten Jahren? Gibt es irgendwas, was da wirklich dir im Kopf ist und ein Erlebnis vielleicht sogar, was du sagst, boah, hey, so... Du erlebst ja vieles, weil manche sind ja da einfach zum, die studieren halt auch, ja, weil es gerade so die Zeit ist danach, ja, oder weil es gerade so passt. Ja. Manche wirklich, weil sie dementsprechende Karriereschritte vor sich haben. Manche wissen noch nicht, wohin es vielleicht überhaupt
geht. Das ist halt so eine Entwicklungszeit und Entdeckungszeit für die Studenten und Studentinnen.
Gibt es eine lustige
Geschichte? Ja, eine lustige Geschichte war, dass ich ab und zu in so einem Seminar, da fange ich immer an, wenn es ums Altern halt geht, dass sie sich vorstellen sollen, wie sie selber sind mit 80, wo sie leben werden mit 80, wer sie sind mit 80, was es bedeutet, 80 zu sein. Und da reden wir so über das Älterwerden im Leben. Und dann frage ich meistens, ja, als Gruppe, sie sollen das diskutieren untereinander und ich hätte in 5 Minuten gerne eine Antwort. Gibt es Sex im Alter oder hört der irgendwann auf? Und mein lustigstes Erlebnis war, dass sie einmal gesagt haben, die Gruppe hat geantwortet 45. Dann ist es aus. Und dann habe ich gesagt, die muss jetzt schnell haben. Da war ich gerade 44.
Und tschüss.
Ich glaube, ich muss haben.
Okay.
Das habe ich lustig gefunden, dass sie das so für sich beschlossen haben, 5 für Frauen, also sowieso 45, dann ist vorbei, das war's dann. Das ist auch lustig. Das erinnere ich mich immer wieder gern, wie die das so für sich festgelegt haben. Mhm. Was Schlimmeres dran war, dass sie diesmal gesagt haben, wie sie sich mit 80 vorstellen. Zum ersten Mal, letztes Semester, dass sie gesagt haben, sie werden nicht 80 werden wegen dem Klimawandel. Da war noch vor Ukraine, da haben sie gesagt, das ist eine Frage, die wir uns nicht stellen. Wir glauben nicht, dass wir so alt werden. Das hat mich wirklich schockiert.
Wow.
Das habe ich das erste Mal so gehört. Aber das ist jetzt wirklich eine wirklich beklemmende Zeit natürlich, auch vor allem für Studierende. Aber die Antwort damals mit, wann hört Sex auf? Ja, Sex hört einmal auf mit 45, das war lustig.
Und auch deine Antwort dann, deine Reaktion drauf auch. Ne? So, Leute, ich muss nach Hause.
Genau. Und ein amerikanischer Student hat dann zumal eine Flasche Sekt gebracht, um sich für etwas zu entschuldigen, was er gemacht hat, was eh nicht schlimm war, und hat dann einen Zettel geschrieben, sie ist nur halb trocken, weil ganz trocken konnte ich mir nicht leistig. Das war süß. Also die amerikanischen Gaststudierenden sind immer wieder lustig. Halb, ganz trocken konnte ich mir nicht leistig.
Nämlich auch sie, ne?
Ja.
Ah, großartig. Hast du mal vor, dass du mal so, du könntest ein Anekdotenbuch schreiben?
Ja,
was kann ich? Aber so nebenbei. Es gibt noch jemanden,
ja,
der Fragen hat an dich.
Mhm.
Liebe Ulla, die Ulla.
Das habe ich mir gedacht, das könnte auch, aber ist Arnfels Schücherland? Naja.
Die Ulla ist so viel da. Und über die Ulla ist sie wieder verbandelt daher zu meiner Schwägerin, ja, zu Gertrude Bosch, zum Karl-Heinz Bosch.
Ach so, das ist deine Schwägerin?
Ja,
Gert,
ja,
ist
genau.
Deine Schwägerin.
Die Gert ist die Schwester vom...
Das ist deine Schwester?
Ja.
Ach, schau, da lustig.
Und deswegen, ja, wir sind alle miteinander verbandelt.
Schau, jetzt ist ja, natürlich, ja, lustig.
Ja. Witzig, ja. Deswegen ist Arnfels auch ein bisschen schwierig heute mit
eben,
der Ulla
gesagt, auf jeden Fall. Es hängt von den Leuten ab, es ist nicht so nur der Ort.
Ja.
Die Ulla fragt, okay.
Die Ulla knüpft ein bisschen an mit dieser ersten Frage, die ich da heraus... Sieht man wirklich, danke Ulla. Ah, danke an die Regina für deine Fragen. Und an die Ulla auch danke, die hat mir ganz viele Sachen geschickt. Aber ich muss es zeitlich ein bisschen eingrenzen. Sie knüpft ein bisschen an das, wie stellst du dir deine Zeit als alte Frau vor? Und da war die eigentliche Frage, lautet, triffst du eine Art Vorsorge? Wie sorgst du vor für dein Leben als alte Frau?
Ich schaue das nicht einmal bewusst, weil es mir halt jetzt auch wichtig ist, dass ich schon Freundschaften mir aufrechterhalte. Da sorge ich vor, wo ich leider gar nicht vorsorge, und da bin ich echt schlecht, ist körperlich. Also ich müsste viel mehr tun, da haben wir wieder dieses Thema, da bin ich ganz schlecht. Also ich sorge ab jetzt sofort, ab morgen,
ja, genau,
gehe ich ins Fitnessstudio.
Die Platz gegenüber schon. Also,
oh Gott. Also ich stelle mir mein Leben als alte Frau vor, relativ schwer und mit einem guten Weinkeller, viel Schokolade zu Hause, Linsenchips, sehr
köstlich,
gut.
Ja.
Auch diese Paprika-Chips mag ich auch sehr gern. So sorge ich vor, das kaufe ich ein. Aber ich weiß, Ulla, du meinst was anderes, damit ich mit Zusatzversicherung vielleicht, aber das ist das Einzige, ich sorge eigentlich nicht wirklich vor.
Mhm. Und das sagt diejenige, die sich ihr halbes Leben genau mit diesem Thema beschäftigt hat,
ja.
Möchte ich nur so am Rande erwähnen, aber ist
ja
wurscht.
Ja, na, das tue ich ganz, ganz wenig bewusst jetzt, ja. Ich sage insofern vor, dass ich daran arbeite, dass wir unsere Altersbilder verändern. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine gute Art von Vorsorge, wenn man die Studierenden, die uns einmal vielleicht pflegen werden, darauf hinweist, was es bedeutet, alt zu werden. Und wo ich sehr wohl, das stimmt, ich tue nicht Vorsorge im Sinn von jetzt daheim selber irgendwas, aber ich unterrichte an der Medizin-Uni auch die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen und entwickle mit denen sozusagen Arzt, Ärztinnen, Patientinnen Kommunikation und Altersbilder. Und das, glaube ich, ist auch gewissermaßen eine Vorsorge, wenn man mit den jungen Studierenden darüber spricht, was das Altwerden, wie man mit alten Leuten auch reden kann, wie man den Geschichten der alten Leute zuhören kann und dass man da hinhören muss, dass die einfach
Validation,
ein Leben haben.
Oder? Ist das ja
Validation
auch?
Im Prinzip, ja.
Ja.
Dass die ein Leben haben, dass es einen Grund gibt, warum die so erzählen und nicht anders. Mhm. Was kann man aus der Literaturwissenschaft zum Beispiel für ein Muster, den man in der Textanalyse anwendet, auch auf eine Gesprächsanalyse mit alten Leuten ganz leicht übertragen? Und das ist auch eine Art Vorsorge, die Mediziner und Medizinerinnen, die dann uns einmal behandeln werden, schon darauf hinzuweisen, dass das vielleicht sinnvoll ist.
Das ist eine massive Vorsorge sogar, nämlich deine Vorsorge. Von der haben wir alle was?
Ja, hoffentlich. Das
Danke.
Ist noch ganz schwer. Es ist mühsam. Mhm. Die sind noch nicht so richtig auf dem Trip. Das ist sehr amerikanisch gefärbt. Nur das ist noch nicht in Österreich angekommen, glaube ich. Aber es kommt. Mhm. Wir machen es langsam. Mhm.
Manche Veränderungen brauchen mehrere Generationen.
Ja. Und die tun jetzt gerne noch schneiden, die Chirurgen, weil alle Chirurgen werden und richtig arbeiten. Und die Pflege soll das Rennen machen.
Eine weitere Frage von der Ulla, die sie beantwortet haben möchte von dir, ist, du hast ja schon ein bisschen über deinen 50. Du hast kürzlich jetzt vor 2 Wochen, 3 Wochen?
Am 26. Jänner, was ist halt ein Monat?
26. Ja. Jänner? Dass du deinen 50er gehabt?
Ja.
Ich bin am 24. Jänner mein Geburtstag.
Ach so, wirklich?
Wie genial. Du hast deinen 50er gefeiert. War das ein anderer Geburtstag?
Irgendwie
so vom Gefühl her schon?
Ja. Das war ganz ein schöner Geburtstag für mich.
Ja.
Es war runder natürlich und da ist mehr Aufmerksamkeit dann, die man halt kriegt von der Familie und von Freundinnen. Mhm. Und der war schon anders, weil das so eine gewisse Art, Generation 50 plus ist ja schon ein Marker. Mhm. Und ich habe den aber so als schön erlebt, diese Zuwendung, die ich da gekriegt habe, besonders auch von der Familie und von Freunden, Freundinnen, auch meine Kolleginnen haben wir das ganze Büro dekoriert, mit alles voll mit Luftballons und ganz herzig.
Ich habe die Fotos gesehen.
Die Fotos auf Facebook
gesehen. Social Media, ja.
Ich habe mich so gefreut drüber. Super. Und das, ich habe so viel Freude gekriegt an dem Tag. Mhm. Und das 50 werden hat mir gut dann, wie du am Anfang gesagt hast, ich fühle mich jetzt so ein bisschen so ein bisschen angekommen und so, man kann mich nicht mehr so leicht wegwischen, da bin ich auch zu schwer dafür. Aber das macht nichts, es ist halt so. Ja.
Man ist
und
da.
Und das ist, genau, man ist präsent, man ist da und das ist eine gewisse Autorität und ich werde nicht mehr so als junges Mädchen wahrgenommen. Da, wo, man ist ein bisschen, hat eine andere Rolle und das tut mir schon gut, das finde ich ganz angenehm.
Man hat so ein Standing auch.
Genau, ein Standing erreicht.
Man hat auch was geschaffen
und
man wird so... Waren die ernst genommen, gell?
Ja, genau, das ist angenehm. Wobei ich schon merke, das kippt dann irgendwann wahrscheinlich auch einmal bald in diese Unsichtbarkeit, weil das auch viele Frauen sprechen dann, wo sie dann zum Beispiel von Männern auch nicht mehr als attraktiv wahrgenommen werden, sondern halt einfach als ältere Frau. Und da bin ich gespannt, wie dieser Übergangsprozess sich jetzt für mich so anfühlt. Ja, dass jetzt entdecke ich halt einfach auch jetzt, wie das ist, ja? Nicht mehr als junges Mädchen wahrgenommen zu werden, nicht mehr als junge Frau, die wo reingeht und wo halt, ich meine, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass sie nach mir da und wer umdreht hätte, aber jetzt wird meine Tochter angeschaut. Und sozusagen, die ist da jetzt die blonde
und neben ist so weggewischt,
und dann ist halt so die, ist halt noch. Aber das ist gut, ich will ja gar nicht angeschaut werden, das ist sehr angenehm, ist ja befreiend auch. Nicht?
Aber es ist, macht was, du musst.
Aber es macht was, man überlegt dann und man nimmt eine andere Rolle ein dadurch auch, Und ich kann mich an ein Gespräch mit der Ulla erinnern im Orpheum in Graz, wo wir genau über das Thema gesprochen haben. Und wo sie mich sehr bewegt hat, wie sie gesagt hat, das ist einfach, das ist schon länger her jetzt, aber dass das einfach so eine Übergangsphase ist, die nicht einfach ist.
Geht sicher anderen genauso, anderen Frauen. Ich denke mir das auch ab und zu, es ist noch nicht so lange her, wenn man da irgendwo reingegangen ist oder beim Einkaufen oder so und man ist da gestanden, dass dann jemand vielleicht mal länger geschaut hat oder so, oder kurz einen Lächler umgehauen hat, das spürt jetzt wirklich nicht mehr so. Ja. Aber was ich vor kurzem entdeckt habe, ist eine Qualität, dass ich für Ältere anscheinend sichtbar werde. Ist spannend. Ja,
ja, ja.
Also das
aber es ist auch angenehm.
Ist auch angenehm und ja, was anderes. Ja.
Es ist einfach eine neue Art von Selbstwahrnehmung.
Interessant, gell, dass man halt dann als wieder irgendwie so als junges, nicht junges Ding, klingt jetzt so blöd, aber es
ja,
wird
Ding
wieder
ist
andere.
Weg.
Das Ding ist weg.
Das genau. Ist Ding, diese Dinghaftigkeit geht weg, Gott
das,
sei Dank.
Das
ja.
Dings, ja, das Ding ist da. Ja, man wird halt von anderen Älteren wieder anders wahrgenommen auch. Ja.
Ich glaube, das ist schon da merke ich einfach auch diese, das hat nicht nur mit Altern zu tun, sondern mit einer Zufriedenheit mit dem Körper. Und es ist mir jetzt wurscht, dass ich übergewichtig bin. Na, wurscht ist mir nicht, das stimmt nicht. Aber es ist mir wurschter, als es vor 10 Jahren war. Und davor war ich ja nicht übergewichtig, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber diesen eigenen Körper so wahrzunehmen, denke ich mir, ja, es ist jetzt einfach so. Sicher ist nicht immer lustig und wenn im Sommer der junge Schwiegersohn, der Model ist, tatsächlich mitfährt mit uns auf Sommerurlaub, überlege ich mir schon, wenn ich nicht irgendwie so ein Tuch mitnehme. Ja? So ganz cool bin ich da, glaube ich, auch nicht. Aber es ist mir zumindest wurschter als früher.
Es gibt noch Fragen von der Ulla.
Ja,
von der Ulla Grebeneck an die Ulla Grebeneck. Nämlich Geburtstag, Geschenke. Ja. Was war das Überraschendste, das Emotionalste, das Fantasieloseste und das Geschenk, worüber du dich am meisten gefreut hast in deinem Leben?
In meinem Leben? Das ist gar nicht so einfach. Da muss ich jetzt echt nachdenken. Das überraschend im ganzen Leben oder zum 50? Im ganzen Leben hat es jetzt gemacht.
Ja, sieht man so rückblickend überhaupt, ja.
Rückblickend, das überraschendste Geschenk war einmal ein roter Schnürl samt Hausanzug. Aus so wirklich schnürlsamt Hausanzug, wie so 20 war von meinem damaligen Freund, weil ich gesagt habe, ich hätte mal was gern was Gemütliches zum Anziehen in Größe 46. Und damals habe ich Größe vielleicht 38 gehabt. Und ich dachte, was hat der Verkäuferin gesagt? Das war ein bisschen überraschend. Und dazu, wie kriegt eine Mangerie-Packung mit damals wahrscheinlich 100 Schilling? Euro hat es damals noch nicht gegeben drinnen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist so ein Geschenk, das man von einer Großmutter kriegt. Aber ein roter Schnürlsamt, das war abartig schier. Aber es war gemütlich, ich habe sogar Anzug. Es war recht gemütlich, aber es hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Die Größe 46 damals auch, es war ein Riesending. Das war überraschend.
Jetzt wärst du voll vorne dabei, weil jetzt bei alles überdimensionale Größen sind riesig.
Jetzt wärst du nicht mehr überdimensional.
Jetzt heißt der Tau Slim Fit.
Jetzt heißt
ein Slim Fit. Schnürlsamt Hausanzug.
Hausanzug fürs Leben.
Der wächst so richtig mit. Oder Mann wächst mit diesem Hausanzug.
Hausanzug, genau.
Du, das Emotionalste?
Das emotionalste Geschenk. Mir fällt immer das so schwer mit so Lieblingsliedern oder emotional.
Abartig, war irgendwas Abartiges dabei? Oder was sagst du? Alter, ich meine das.
Ja, eine Freundin von mir hat einmal eine Darmspülung gekriegt als Geschenk.
Was?
Da habe ich so viel
lachen. Sie, nicht du?
Nein, sie. Aha. Sie hat es gekriegt, sie hat bei einem Wellnesshotel gearbeitet und hat als Abschiedsgeschenk von den Kollegen und Kolleginnen eine Darmspülung, das ist anscheinend eine Schönheitsbehandlung,
ja, genau,
dass man sich entgiftet. Und die hat als Abschiedsgeschenk, und dann hat was trinken sie die? Und ich habe mit der Gine, bin im Auto gefahren und die hat das, eine Freundin hat gemeinsam das erzählt und ich habe so viel lachen müssen, dass ich stehen bleiben musste. Und man dachte, wer schenkt denn eine Darmspülung bitte? Was ist denn das für die Idee? Das war das Abartigste, das habe ich Gott sei Dank nicht selber gekriegt. Da würde ich mal überlegen, was
bedeutet ist das? Ist das schräg?
Ja, ja, so okay, als Behandlung, aha, einfach, so reinigend. Ja, das war, glaube ich, wirklich
gute Fragezeichen. Ja,
hinterlässt durchaus ein Fragezeichen. Mhm. Aber das Emotionalste, ich meine, das ist jetzt sicher nicht das Emotionalste, aber heuer eben zum Geburtstag haben meine Tochter, die Lena eben, und der Jakob, ihr Freund, haben mich zum Frühstücken eingeladen. Und die haben das so richtig orchestriert und haben mich dann im Auto wie so die Oma vorn einsteigen lassen. Das war total süß. Der Jakob ist gefahren und dann habe ich meine Playlist aussuchen dürfen. Mein. Und da haben sie sogar meine Musik hören wollen. Da haben sie das, 3 Lieder gehen sie aus, von uns daheim bis zum Gasthaus. Mhm. Und das hat mich so gefreut, dass sie sich das überlegt haben, dass sie mir damit eine Freude machen, dass ich da meine Musik auf Spotify hören darf. Das war irgendwie rührend, dass sie das gemacht haben. Und die Lena hat mir dann aus Staniolkugeln Ohrringe gebastelt, als Gutschein. Und die hat sie mir dann geschenkt, habe ich mir aussuchen dürfen, die habe ich heute zufällig auch an. Aber die hat dann wirklich, ich habe nie so lange hängende Ohrringe sonst
was, eigentlich. Was, Alufolie?
Nein, die sind nicht, was, die sind also, nicht die, ne? Das war nur der Gutschein. Der Gutschein war aus so. Alufolie.
Ach mei.
So Kugeln, die man halt so, das war ein Schachtel mit Gutschein. Mhm. Und dann ist sie mit mir, so Mama, halt gehen wir für dich Ohrringe aussuchen. Und das war echt nett von ihr. Das war total lieb, dass sie so sie sich da Gedanken gemacht hat, was mir Freude machen könnte. Ja, aber es waren viele emotionale. Der ganze Geburtstag war ja so emotional für mich. Und ich glaube, das ist ja das Älterwerden, dass ich ein bisschen emotionaler werde, ein bisschen mehr da aufmache. Mhm. Ja, es war
schön, so diese weiche Seite ja zuzulassen, oder?
Plötzlich, ja, das geht jetzt irgendwie. Mhm. Mhm. Ja.
Aber da fällt mir auch.
Was hast du gekriegt?
Zum 30er von meinem damaligen Freund. Mit dem war ich echt ein paar Jahre lang zusammen. Also, na gut, ein paar Jahre. Weißt du gar nicht mehr, wie lange? Doch eine Zeit lang. Und zum 30. Geburtstag hat er mir eine Duschmatte, eine Anti-Rutschmatte für mein Dusch gekauft.
Vorsorgen.
Überreicht. Nicht einmal eingewickelt, aber das durchaus ernst gemeint. Und mein ganzer Freundeskreis ist auch rundherum gestanden, die haben Fotos gemacht und haben sie alle voll abgehauen, gell? Weil sie gedacht haben, so lustig. Und jetzt warten wir einfach ab, was jetzt als nächstes passiert, weil das kann ja nur das Spaßgeschenk vor dem eigentlichen Geschenk sein.
War das
ernst? Das war das Geschenk.
Vom Baumarkt.
Und blaue.
Ist sie praktisch?
Ich habe es natürlich damals in meine Dusche auch reingeklebt mit diesen Saugnäpfen. Ja. Ne? Und sie war hellblau und ja, super.
Wer weiß, vielleicht warst du halt nicht mehr da ohne diese Duschmatte. Vielleicht war das wichtig.
Danke, Sepp, an dieser Stelle.
Also war ein anderer Sepp.
Das ist der Luis. Also hallo.
Na, mein Sepp.
Also, dein Sepp, ja, mein. Genau. Nein, das war sicher ein anderer Sepp. Ja. Du.
Aber das ist wirklich eine Duschmatte, so, ja, ist kreativ.
Wahnsinn, oder? Ja, aber so ist es. Du, das waren die Fragen aus dem Schilcherland und danke an die Ulla und an die Regina.
Danke, ihr zwei, Lieben.
Talk Up Hope, der Schilcher Podcast. Talk Up Hope, der Schilcher Podcast.
All unsere Gäste bitte ich ja auch immer, uns so 2, 3, ein paar Liedvorschläge zu schicken. Und Lieblingslieder. Ja. Und jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen für
der Wunschsong.
Der Wunschsong!
Genau. Das war so schwer.
Wow, du hast eine großartige Auswahl gehabt.
Ich habe ein bisschen gedacht, an was man gut singen kann.
Ja.
Muss ich sagen, ich habe mir jetzt gedacht, das gehört vielleicht mit drin und ich mag die Lieder alle so gern. Aber es war gar nicht so einfach für mich zu sagen, was sind meine Lieblingslieder. Das ist
sehr schwierig.
Hat mich richtig gechallenged, ja. Mhm. Habt ihr gut wählen können.
Ja, sehr gut sogar, ja.
Schauen wir mal.
Du, und wenn du selbst singst,
naja, ist ein großes
Wort. Welche Stimmlage bist du?
Alt.
Alt, gell? Ja.
Alt passt zur Forschung. Super. Darf ich von euch ein Foto machen? Bitte. Bitte, bitte.
Und wir werden das jetzt so...
Dazu tut mir leid, dass die Gina nicht da ist heute.
Nein, ja, aber wirklich. Aber sie ist bei uns, weil wir denken an sie.
Ja.
Und deswegen ist sie schon mit im Raum.
Das freut mich jetzt echt. Das ist genial. Okay. Aha. Und Gines Hochzeit gesungen für die zwei.
Nein.
Und wenn ich an euch denke, denke ich an die Gine. Und deshalb ist mir die Shania Twain eingefallen. Und ich mag das Lied so gern.
Weil ich einfach liebe es. Und ich danke dir dafür, weil ich mag den Song so, so gern. Und das, ich bin da zurückversetzt in die Zeit, damals wieder rausgekommen ist. Shania Twain. Das war 1998 oder so.
Ich weiß gar nicht,
wann. Ja. Und ich habe das so vergöttert. Das so eine wunderschöne Frau, wie die gesungen hat und wie die dort bei dem, da habe ich VHS-Kassetten hab ich gehabt, dann auch Divas Las Vegas hat es geheißen, wo die Shania Twain dabei war und dann sitzt sie auf ihrem Barhocker und singt. Spielt mit der Gitarre und singt und das ist so schön und wie der Song rausgekommen ist. Und ich mich so gefreut, weil mich begleitet der Song auch schon so ewig und der ist einfach super. Und der hat dafür den Grammy gekriegt, als bester Country-Song 1998 auch. Und sie hat auch den Grammy gekriegt als beste weibliche Country-Sängerin damals. Mhm. Also die hat da richtig abgekramt damit. Ja.
Super, nein, das ist echt, war echt schön. Und das hat mich jetzt richtig gerührt, dass ihr das für mich gemacht habt. Das ist echt fein. Das ist wirklich was Besonderes. Ja.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du hergekommen bist. Das war so ein schöner Abend mit dir.
Es war wirklich lustig mit euch. Ja, danke. Ihr habt mir wirklich den echt harten Tag da aus diesem Krankenhaus und dann Uni und Stress. Und ich mag alles nicht mehr, hat mir alles anzipft und dann bin ich rausgefahren und es hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. So, Prost. Für den Sound.
Ja.
Just for the sound of it. Aber jetzt gibt noch ein bisschen Wasser. Mach mal.
Was für eine tolle Frau, die Ulla Krivanek. Unsere Begegnung war sicher nicht die letzte, das steht einmal fest. Und die in unserem Talk angesprochenen Projekte und das, was es zu Ullas Arbeit und zu ihren Forschungen zu erfahren gibt, das packe ich euch als Links in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Auch im nächsten Monat habe ich einen Gast für euch und mich. Er sammelt Geschichten und Erzählungen und ist mit seinen zahlreichen Büchern und seinem Der Steirer Land Magazin nicht nur in der Südsteiermark bekannt. Ich bin neugierig auf ihn und freue mich darauf, ihn kennenzulernen. Karl Oswald. Am 8. März können wir all den wichtigen Kampagnen zum Weltfrauentag unsere Beachtung schenken. Und unsere Gedanken sind bei all jenen, die gerade durch schwere Zeiten gehen. Make love, not war. Ihr Lieben, abonniert den Podcast, damit ihr die kommenden Folgen nicht versäumt. Und falls ihr direkt mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alle notwendigen Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Psst. Hey, und wenn ihr in der Gegend seid, dann schaut's bei uns im Hofladen bei Jasmin Louis vorbei. Bis dahin, alles Gute und habt's euch gern.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast. Talk up Hof, der Schilcher Podcast.